Aber eine Frage hätte ich dazu, Enter the Void nochmal. Und zwar,
dreht sich denn Gaspars Kamera noch, Kamera noch, Kamera noch? Dreht sich denn Gaspars Kamera noch, Kamera noch? Ja, sie dreht sich. Ja, sie dreht sich. Warum nur Noé?
Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ja, servus.
Der Hoffi.
Ja, bisschen heimatlich hier eingestiegen.
Ganz heimatlich, ja.
Passend zum Thema.
Ich stelle mir da vor, wie er zu Hause sitzt und das alles live einspielt.
Ich wusste gar nicht, dass er ein musikalisches Talent ist. Das ist Wahnsinn. Muss mal zum ersten Mal in der Geschichte der Banausen und von Ja, hier Filme haben wir mal denselben Opener. Aber der war schön.
Der war richtig schön.
Den mussten wir übernehmen. Und außerdem ist das ein...
Es gab einen Anlass.
Es gab einen Anlass, ja. Es ist ein gutes Timing, um auf etwas hinzuweisen.
Mhm.
Auf was denn, lieber Lee?
Ja, wir waren zu Gast bei den Jungs.
Waren wir das, ja?
Faszinierend, oder?
Faszinierend, ja.
Ja. War ja nicht das erste Mal, aber das erste Mal mit Bild.
Das erste Mal mit Bild. Also während wir hier diese Aufnahme hier gerade ins Mikrofon hauchen, kommt nämlich die Folge auf YouTube raus. Das heißt, für diejenigen, die eben auch mal 3:40 sind es, glaube ich, am Ende gewesen.
Mhm.
Die eben auch mal Zeit haben, da auf einen Bildschirm zu starren und nicht wie Dennis, der sagt, nee, in der Zeit investiert er in Filme, also Audio reicht ihm. Der kann gerne bei YouTube reinschauen.
Wie was, der guckt Parallelfilme?
Nee, aber für den ist das kein Mehrwert. Also der ist, der sagt,
ach so, wenn er ein Bild dazu
kann
hat.
Kann er nicht FIFA zuzocken und sein Haus putzen. Für den ist Podcast so nebenbei Akustik.
Ja, gut. Jedem das seine?
Jedem das seine. Jeder, wie es mag. Aber die wollen, können jetzt auch mit Gesichtern auf YouTube auf jeden Fall reinschalten.
Genau.
Die Folge ist seit Samstag raus und aber auch als Podcastform überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr die Jungs auch hören.
Mhm.
Und da haben wir über weirde Filme geredet. Der Hauptfilm war Enter the Void. Und dann haben wir noch anderes weirdes Zeug mitgebracht. Jeder einzelne von uns. Und haben auch kreuz und quer geguckt. Insofern ist das eine sehr lustige Folge geworden, denke ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Müsst ihr euch reinziehen.
Und wenn wir schon so heimatlich eingestiegen sind, dann werde ich mal erstmalig hinweisen, dass zumindest anderthalb Banausen beim Hardline-Festival dieses Jahr unterwegs sein werden. Es findet vom 11. bis zum 14. April statt und die haben schon sämtliche Dauerpässe, also diese Pässe, wo du die halt in jedem Film in den Saal, wo du dich bei jedem Film in den Saal setzen darfst, die haben sie schon komplett ausverkauft bei der ersten Fuhre.
Mhm.
Insofern ist das mit ein bisschen Planung vielleicht verbunden, wenn ihr da den einen oder anderen Film sehen wollt. Also ich bin mit dem Azubi auf dem Festival unterwegs und alle, die so in Bayern unterwegs sind, vielleicht sieht man sich ja da.
Ja, stimmt. Du hast noch gar nicht gesagt, wo das ist.
Genau, in Regensburg findet das Ganze statt. Insofern wäre ich mal gespannt, ob der eine oder andere von euch vielleicht auch unterwegs ist. Also gebt mal Bescheid, ob man sich da sieht. Würde mich freuen. Also wir sind auf jeden Fall über, Dennis und ich sind über das komplette Festival da am Start.
Bietet sie hier ein Meet and Greet an?
Nicht unbedingt, aber man kann ja Hallo sagen. Ob ich das Ganze wieder ist, dann steht auf einem anderen Blatt.
Mhm. Okay.
Oder ich wegscheuche.
Ja, dann
diese lästigen Autogrammjäger.
Immer diese Fans.
Nein, würde mich freuen, natürlich mal den einen oder anderen live zu sehen. Also,
ja.
Ich auch, oder?
So. Nee, logisch, wir haben ja auch ein paar aus Bayern.
Ja, erstens das und zweitens, ich meine, wenn hier Hörer in Berlin unterwegs sind, dann haben wir uns ja mit denen auch schon getroffen und waren eine Pizza essen und so. Und anderem ja der Supporter, dessen Film wir in dieser Episode besprechen, mit dem haben wir auch schon eine Pizza essen.
Ja. Liebe Grüße an Mr. Pink.
Liebe Grüße an Mr. Pink. Also wenn ihr in Town seid, wir sind da immer, wir treffen euch auch gerne. Wir sind da nicht abgehoben.
Noch nicht.
Zumindest die uns bezahlen. Wenn jetzt hier einfach so ein, keine Ahnung, so ein Instagram-Follower, wenn der jetzt hier was von uns will, das geht zu weit.
So. Meinst du, jetzt ist mit jedem Support ist dann auch gleich ein Treffen inkludiert.
Ja, ist schon ein Argument mehr, wenn diejenigen noch so weit gehen und zu unterstützen. Und was ein guter Hinweis ist auf Patreon und Steady, für diejenigen, die ein Meet and Greet vielleicht in Zukunft planen wollen mit uns,
genau.
Die sollten da vielleicht vorsorgen.
Ja.
Also wir haben da so diverse Pakete und da könnt ihr mal reinschauen, was es gibt. Da dürft ihr Lose reinschmeißen, da dürft ihr Auftragsfilme auftragen. Da habt ihr Tabelleneinsicht über alle bisher besprochenen Filme, die mittlerweile weit über 3000 sind.
Mhm.
Welcher Film von wem mit wie vielen Punkten besprochen worden ist. Da ist auch aufgelistet, welche Losfilme aktuell unterwegs sind, welche Auftragsfilme demnächst folgen, die ihr mitgucken könnt und so. Das ist schon bei 3 Euro geht das, glaube ich, schon los insofern.
Ja.
Ist erschwinglich.
Ihr müsst euch nur vorher entscheiden, ob ihr das lieber ruhig machen wollt, das Ganze, oder irgendwie in die Bambule mit den anderen auf Patreon gehen wollt, weil das ist schon ein kleiner Unterschied.
Ja, ruhig ist Daddy und ja. Patreon ist auf jeden Fall ziemlich ist die Party-Plattform.
Die Party-Plattform. Ja, die sich Patreon, selber Patreon auch irgendwie immer wieder ein bisschen als Assis bezeichnen, oder? Also sie fühlen sich
Patreon da, ist so ein bisschen das Malle unter unseren Supportern.
Auf jeden genau, Fall. Ja. Ballermann.
Ja, die bezeichnen sich selbst als Asseln. Mhm. Tatsächlich. Asseln. Ja. Mhm. Aber gut, ich meine, wenn Azubi Dennis da neue Leute mit Hallo Fuckboys begrüßt, dann.
Ja, braucht man sich nicht wundern.
Muss man sich nicht wundern, dass da das Niveau auf jeden Fall sinkt.
Müssen wir den mal abmahnen, oder wie ist das?
Nee, funktioniert ja alles. Also, so sagt ja keiner. Also,
hat sich jetzt noch keiner beschwert.
Nee, bis jetzt haben sie alle höflich erwidert. Insofern haben den Assi da.
Ja, gut, wir haben halt auch keine HR-Abteilung, ne? Das
nee, haben wir nicht.
Wäre aber auch komisch mit unserem Programm.
Ja, zudem unser Image auch nicht gerade politisch korrekt.
Ja, meine ich ja.
Läuft. Ja, das
kannst ja kannst du nicht so ein Produkt verkaufen und dann
sich beschweren, weil einer irgendwie Arschloch sagt in dem Kommentar.
Ja, genau.
Nee, das geht nicht, das beißt sich.
Ja, und die Frauenquote ist da eh relativ gering, aber ihr meldet euch, also wenn sich da jemand belästigt fühlt.
Ja, gerne. Dann schalten wir nämlich unsere HR-Abteilung ein.
Ja, dann gründen wir die endlich mal.
Ja, ja, definitiv. Also einfach nur Bescheid sagen. Ja, ist schon, ich meine, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Film-Nerd-Ding, dass da, glaube ich, allgemein prozentual wahrscheinlich weniger Frauen unterwegs sind als Männer.
Ja.
Ansonsten würde ich mir schon Gedanken machen, wo die sind.
Mhm.
Aber zwischendurch verlaufen sich ja auch ein paar SupporterInnen bei uns hier.
Ja, zum Glück.
Kitty aus Potsdam und so.
Schön groß. Die müssen, die haben ja, also jeder hat wahrscheinlich so die eine oder andere Freundin, vielleicht kann man da ja auch mal so ein bisschen
was klar machen,
was vorschlagen.
Ja, oder so.
Ja. Und du wunderst dich, warum hier so wenig Frauen sind, Alter. Oh boy.
Ey, jeder versteht das, wie er es verstehen will, ja. Mhm. Was klar machen heißt ja auch ein bisschen was arrangieren.
Ah ja.
Damit ist kein Blind Date gemeint. Ich bin kein Fan von Blind Dates.
Sondern immer noch nicht.
Wir reden hier immer noch von Supporterschaften, Freund.
Ja, na gut. Sonst hätten wir gleich nochmal einen Aufruf starten können.
Nee, müssen wir diesmal nicht.
Nee, okay.
Ja, und wie sich für die Dienstag-Episode gehört, wenn wir schon auf Patreon und Steady hinweisen, dürfen wir auch erzählen, dass wir vorgestern mit Alessandro aufgenommen haben, ein wiederholtes Mal, ein gern gesehener Gast. Und da gab es von dir Rebel Moon, da gab es von mir The Mosquito Coast, ein Los aus unserer Zehnerziehung, die werden auch in den Support-Episoden ab und zu mal abgehakt. Und Alessandro hat einen Film namens Die schönste Frau mitgebracht mit Ornella Muti, die diesem Titel definitiv gerecht wird. Und wir hatten einen gemeinsamen Film aus deutschen Landen. Ach du Scheiße, hieß der. Und wie der bei uns abgeschnitten hat, das wissen nur Leute mit Tabelleneinsicht oder Leute, die die Folge hören können.
Wollte gerade sagen, die mit Tabelleneinsicht können es noch nicht hören. Nee. Die sehen es dann halt nur.
Die sehen es irgendwann mal, ja.
Ob genau. Das so befriedigend ist?
Ja, weiß ich nicht.
Kann man nicht vorstellen, dass das jemand macht.
Was denn, in die Tabelle gucken?
Ja, dass er sich für die Punktevergabe interessiert, ohne dann hören zu können, wie diese Punkte zustande kommen.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Punktevergabe bei dem einen oder anderen Film vielleicht für ein gezieltes Reinhören sorgt.
Ach so, ja, das wäre natürlich schön.
Das gibt's bestimmt, wenn...
Naja, also klar haben wir uns was dabei
sehen,
gedacht.
Ja, wenn die Leute sehen, dass du, ist, keine Ahnung, Apocalypse Now 2 Punkte gibst, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Beweggrund, in die Rezension reinzuhören.
Ja, was da los?
Ja, eben.
Ja, ich glaube,
die Tabelle vielleicht faken. Einfach irgendwelche wilden Punkte geben, damit die Leute
Clickbait
rein.
Clickbait über die Tabelle.
Ja. Diese Clickbait,
ja. Nee, also Guess führt ja diese Tabelle und macht das ja sehr gewissenhaft. Und
vielen Dank.
In den meisten Fällen stimmt ja auch, was da drin steht.
Ja, in den meisten Fällen stimmt das.
Ja.
Es schleichen sich natürlich ab und zu Fehler ein. Wenn man einen Film vergessen wird, dann meldet euch. Also
ja, vollkommen legitim.
Es vermischt sich ein bisschen mit Filmen, die bei Lee durchs Raster gefallen sind oder wo wir uns nicht sicher sind, dass die wirklich schon mal rezensiert worden sind und nicht in der Tabelle sind. Also das gibt's immer wieder.
Mhm.
Aber ja.
Dann ja, meine das, vergisst du dann, ne? Super.
Naja, nicht, dass ich wüsste, aber bei dir ist man sich ja nicht sicher, ob es die wirklich nicht.
Jetzt haben wir schon zwei, ne?
Jetzt gab's schon einen zweiten, ja.
Ja, du, mein Gott, also ein paar Fehler passieren, aber eben bei der Anzahl ist es ja auch vollkommen legitim, dass dann vielleicht ein oder zwei fehlen.
Richtig.
Und wer sie findet, darf sich oder soll sich unbedingt melden.
Der darf sie behalten. Ja, und für die Supporterschaft, die Tabelleneinsicht haben, also die haben es ja mitbekommen, wir posten schon die Filme aus der neuesten oder aktuellsten Episode ein bisschen versetzt. Das heißt, die kommen dann irgendwie 10 Tage später oder 2 Wochen später in die Tabelle rein, damit eben die Tabelle euch nicht spoilert, welche Punkte wir in den aktuellen Folgen gebracht haben. Also Insofern ist das nicht immer am gleichen Tag drin, sondern es dauert dann auch so ein bisschen.
Ja.
Alles hier mit Bedacht gewählt hier, die Organisation.
Ja, ganz ja, strukturiert ist
das. Ist alles strukturiert. Nicht, dass ihr denkt, das ist alles chaotisch. Nee, das hat alles Sinn, was wir machen. Weiß alles.
Ob wir unbedingt so jetzt mit Struktur werben sollten.
Doch, doch, doch.
Meinst du?
Ja, ich übernehme die Verantwortung dafür.
Ah, okay.
Gut. Der strukturierteste Podcast in diesem Blog.
Okay, ja, gut.
Damit kannst du leben.
Ja.
Gut. In dieser Straße auch?
Bestimmt, oder?
Ja.
Wobei, ich weiß nicht, ich bin ja noch nicht lang genug hier, um zu wissen, ob es irgendwie Gleichgesinnte gibt.
Ja, bei den vielen Podcasts, die es gerade gibt, hast du hier wahrscheinlich zwei andere Filmpodcasts hier in der Straße noch.
Also wahrscheinlich gibt's allein aus Berlin irgendwie jeden Tag einen neuen Podcast.
Möglich wäre es, ja.
Ja, es wird das immer echt, ich finde es immer noch krass, dass das noch nicht rückläufig ist. Also dass das immer noch wächst.
Das stimmt. Und folgenmäßig sind wir auf jeden Fall sehr konkurrenzfähig.
Ach so, ja klar.
Mit den meisten, was den Output angeht und auch was die Dauer des, und des Bestehens angeht. Da sind wir, glaube ich.
Ja, und
da
auch,
viele, die das Segel gestrichen haben.
Was die Regelmäßigkeit angeht.
Ja.
Da sind wir, glaube ich, schon auch ganz gut aufgestellt.
So, haben wir uns mal ein bisschen selber gelobt. Das machen wir auch immer wieder gerne.
Ja, muss auch mal wieder sein, genau.
Genau, weil von Lee kriege ich kein Lob. Dann müssen wir uns selber ein bisschen auf die Schulter klopfen.
Gerade gesagt, dass du sehr gewissenhaft diese Liste führst. Alter.
Okay, ja gut.
Sag da noch Danke, um eine Minute später zu sagen, er wird nie gelobt.
Ich rede ja auch von der Masse halt. Ja, ist halt schon was Seltenes.
Ja, ich setze das gerne gezielt ein, weißt du?
Ah,
naja, weil wenn es inflationär wird, dann ist es irgendwann lame.
Ja, ich verstehe. Mhm. So mache ich das auch bei dir.
Siehst du?
Siehst du?
Habe ich schon erkannt.
Hat das schon erkannt. Mhm. Okay. Ja gut, dann wollen wir über Filme reden, oder was?
Ja.
Ich hab Bock.
Der Auftragsfilm, den bringen wir zum Ende.
Mhm.
Django.
Und ja, Kollege von mir, DJ Ango. Auf die Idee ist bestimmt jemand gekommen.
Ja, klar.
Der sich so gedacht hat, kann ich mir vorstellen, aber...
Habe ich dir schon mal erzählt, ne, dass ich...
DJ ist natürlich sehr prägnant.
Dass ich einen Bekannten habe, der Didgeridoo heißt.
Ja, hast du mir erzählt. Ja. Also ich wusste nicht, dass du den kennst, weil ich habe dir mal erzählt, dass ich einen abgefahrenen DJ-Namen kenne und du meintest ja, er ist ein Kumpel von dir.
Mhm.
Das fand ich schon witzig, dass du den auch persönlich kennst.
Naja, ich habe Abi mit dem gemacht.
Du hast auch noch Abi mit dem gemacht.
Okay. Ja. Und am gleichen Tag Geburtstag.
Da liegt man nebenbei gedroppt, dass er Abi gemacht hat. Vor dem Realschul-Guess einfach mal ein bisschen
geflext. Ja, aber auch halt so geil mit dem geschlechtesten Schnitt ever und einfach auch so unnötig auf das, was ich dann hinten raus halt gemacht habe beruflich. So, das hätte ich mir alles so schenken können.
Naja.
Big time.
Trifft auf die meisten Unterrichtsfächer zu, die ich irgendwie hatte. Also du kannst ja auf meinem Beruf, brauchst ja nicht mal Musik in Wirklichkeit, also brauchst ja gar nichts.
Hm.
Und ich habe da, weiß ich nicht, 10 Jahre einfach mal Chemie und physikalische Formeln gelernt. Alter, wozu? Oder wie sich Frösche fortpflanzen. Wozu brauche ich das als DJ?
Ja, gut, also ja, wenn man wirklich nur Dinge lernen müsste, die man tatsächlich braucht, Digga, dann ist unser ganzes Projekt hier für den Arsch.
Ja, das stimmt.
Also, weil das brauchst du ja nun wirklich nicht.
Aber man weiß es ja damals auch nicht, in welche Richtung man geht. Aber wenn du das nachträglich natürlich runterbrichst, was du letztendlich wirklich davon benötigst, dann ist das als, also für meinen DJ-Job ist das echt eine Menge, was du da streichen kannst.
Naja, eben.
Ja.
Vielleicht hast du deswegen so ein zeitintensives Hobby.
Vielleicht.
Naja.
Vielleicht ist das so.
Man lernt ja auch. Mit dem einen oder anderen Film kann man tatsächlich was lernen. Ob da heute welche dabei sind,
ja,
das sehen wir dann.
Also Englisch war definitiv hilfreich für diesen Podcast, dass wir zumindest in dem Fach aufgepasst haben. Das kann nicht schaden.
Französisch hattest du anscheinend nicht.
Doch, aber die Sprache hat mir nicht gefallen. Das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt. Und deswegen war das Gegenteil von meinen guten Noten in Englisch. Da ging es dann rapide bergab. Da musste ich irgendwelche Sonderaufgaben machen und irgendwelche Hausaufgaben, um meine Note irgendwie auf den nächsten Schnitt zu kriegen.
Ja, siehst du, hättest du da schon gewusst, dass du dir irgendwann Godard im Original angucken möchtest?
Tja. Jetzt weißt du auch, warum ich so ein Fan von Untertiteln bin, weil ich höre gerne Original, aber ich muss die Sprache nicht zwangsläufig beherrschen. Ich meine...
Aber wäre das nicht schön, wenn du ohne Untertitel verstehen würdest, was Brigitte Bardot da so von sich gibt?
Aber wir haben ja jetzt hier ein sehr weit gefächertes Filmrepertoire in diesem Podcast. Ich meine, du hast ja Lady Snowblood wahrscheinlich auch nicht viel verstanden, wenn du da keine Untertitel zu gehabt hättest.
Nee, also, finde ich aber auch immer wieder schade. Ich denke mir das andauernd, wenn ich einen Film in OV gucke, jetzt der nicht Englisch ist, denke ich mir immer, boah, wäre das geil, wenn ich die Sprache könnte.
Naja, natürlich wäre das geil. Aber für mich ist das so ein bisschen, das sind so die serbischen Gene, weil du hast ja in Jugo, läuft ja alles in OV mit Untertiteln. Mhm. Und dadurch bin ich damit so ein bisschen groß geworden. Und ich, es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit dahin starre auf die Untertitel, sondern das läuft halt so mit. Und wenn du bemerkst, dass du jetzt so einen Dialog hast, der ein bisschen komplizierter ist oder halt so ein Slang aus dem 18. Jahrhundert mit Cockney-Englisch oder so,
ja,
dann kannst du halt da hingucken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zwangsläufig nur die Untertitel, sondern das ist für mich so ein ganzes Bild. So.
Ja, das ist eine Sache, ich krieg das nicht dermaßen ausgeblendet. Das ist für mich okay. Immer wieder wie so ein Fremdkörper im Bild, wo ich halt hingucke.
Du starrst dann da automatisch hin.
Ja.
Nee, das stört mich überhaupt nicht.
Am liebsten echt ohne. Also ich guck's zwangsläufig schon auch das meiste mit Untertiteln. Mhm. Aber auch primär, um halt sicherzustellen, dass ich alles verstehe.
Ja, bei mir auch.
Denn je nach Thema, wie du schon sagst, ne? Also bei mir ist eher so, dass wenn es Vokabular zu wild wird, so dass ich dann halt sage, jetzt brauche ich unbedingt Untertitel mit dem, also es gibt schon viele Dialekte, die ich problemlos verstehe, aber ja, klar.
Genau das ist es.
Stark davon abhängig.
Bin ich da. Bin ich auch so ein UT-Fan.
Ja.
Ja. Und so habe ich auch meine heutigen Filme alle gesehen.
Mhm.
Und haben wir lange nicht gemacht. Oder du wahrscheinlich einige Male mehr als ich. Aber ich habe heute wieder so eine kleine Themenfolge am Start.
Geil, ich auch.
Du
auch. Ist ein sehr überschaubares Thema.
Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Also es ist schon, es ist eine Parallele dabei und das war's dann auch.
Ach, es wäre so schön, wenn du die gleiche hättest, weil das wäre, glaube ich, fürs Vorschaubild eine feine Sache.
Ich kann sie verraten, wenn du möchtest.
Ja, bitte.
Das ist eine bestimmte Zahl, die in dem Titel drin ist, weil ich rede hier von zwei dritten Teilen, die ich hier heute rezensiere. Das ist die Parallele.
Okay, aber das passt doch nicht zu unserem Auftragsfilm.
Ja, den klammer ich dann natürlich aus. Ich rede von meinem eigenen Projekt. Ja,
entschuldige, siehst du, ich habe meinen.
Achso, du meinst, ich
habe mich am Auftragsfilm orientiert.
Das ist für mich immer so, das ist so der Bonustrack. Der hat nichts mit meiner.
Okay, also das zwei dritte Teile war
genau,
das.
Genau, ich habe zwei dritte Teile heute dabei.
Okay.
Von Filmen, die hier schon das eine oder andere Mal besprochen worden sind, zumindest die Vorgänger.
Mhm.
Und deswegen mache ich jetzt chronologisch weiter. Hab gesagt, naja, komm, dann packen wir die doch in dieselbe Episode. Kann ja nicht schaden.
Okay.
Und ja, und die Filmfressen haben mal zu Halloween damit geworben, dass ein Podcast ist, der auch Horrorfilme guckt, außerhalb der Halloween-Zeit. Und das ist kein Alleinstellungsmerkmal, lieber Peter, lieber Manu.
da hast du dich angesprochen gefühlt, ja? Hast gesagt, insofern,
so nicht, Freunde.
Nee,
deswegen
nee.
Jetzt im Februar von mir ein Horrorfilm.
Ich glaube, jetzt mit der Ankündigung, dass Christopher Nolan demnächst einen Horrorfilm machen möchte, wird es wahrscheinlich demnächst auch sehr viele andere Podcasts geben, die ganz ohne Halloween einen Horrorfilm besprechen.
Das will ich mal gesehen haben, dass es Podcasts gibt, die irgendwie über einen neuen Christopher Nolan Film einfach mal komplett ignorieren und eben nicht darüber reden. Oder einfach mal keine Ahnung.
Ja, wäre vielleicht auch schon ein Alleinstellungsmerkmal. Das nicht Kino, unbedingt eins, was Leute zieht, aber...
Das Kino Plus mal sagt so, über Dune 2 reden wir mal nicht.
Ja, genau.
Erwähnen wir gar nicht. Ja, wäre auch ein Alleinstellungsmerkmal, aber gut. Schauen wir mal. Das Problem ist ja, also was ist das Problem, sondern wir sind ja auch diejenigen, die da ins Kino rennen und sich dann natürlich sehr gespannt sind auf diese Filme und die auch sehen. Und wir mögen ja zudem auch das Popcorn-Kino.
Klar.
Insofern gehören wir auch in diese Schiene rein. Aber Popcorn-Kino ist mein Film nicht, denn es geht in das Torture-Porn-Genre. Und da gibt es eine sehr erfolgreiche Reihe, die ich hier das eine oder andere Mal hatte. Und deswegen rede ich jetzt wieder einen Teil von Saw.
Mhm.
Und weil Saw 2 immens erfolgreich war, hat man Darren Lynn Bousman hinzugezogen, der Regisseur dieses Sequels, um auch den dritten Teil zu inszenieren. Und der war jetzt natürlich ein bisschen unter Erfolgsdruck, da zu delivern. Und hat delivered, kann ich schon mal vorwegschießen, zumindest was das finanzielle Einspiel angeht. Also auch der dritte war wieder ein enormer Hit, weil er 10 Millionen gekostet. Zum Vergleich, Saw 2 hat nur 4 Millionen gekostet und hier haben sie noch ein paar Millionen draufgelegt als Budget.
Mhm.
165 hat er eingespielt am Ende.
Alter.
Im Kino. Also, Wahnsinn.
Naja, ist kein Wunder, ist das das Genre mit dem meisten Output.
Ja.
Weil die Marge einfach nirgends so krass ist wie bei Horrorfilmen.
Ja, die ist wirklich groß. Ich habe hier, glaube ich, schon mal erwähnt, ich würde echt mal gern so einen 80 Millionen,
ja, so einen 100 Millionen
Blockbuster-Horrorfilm sehen, so einen richtig
krassen. Also gut, sowas wie It geht ja in die Richtung, ne?
Ja, klar. Aber der ist ja wiederum. Um natürlich, was ja verständlich ist, das ist ja das Ding, wo sich das beißt. Die müssen natürlich auch dieses hohe Budget irgendwie wieder einspielen.
Klar,
und deswegen ist das Rating natürlich ein Problem und deswegen dürfen sie es nicht zu splatterig gestalten.
Naja.
Aber ich meine, nichts gegen Sam Raimi und Tanz der Teufel, das sind 10-Punkte-Film, also ist unantastbar. Aber wenn du Sam Raimi mal so 100 Millionen in die Hand drückst und der darf Tanz der Teufel drehen, Ja. Bin ich mal gespannt, was da rauskommt.
Aber du wirst halt keinen 100 Millionen Film mit einem NC-17 oder schon mit einem R-Rating, ist ja schon, wird ja schon oft diskutiert, ob das überhaupt klar geht.
Eben, ja.
Deswegen sind ja so Filme wie Deadpool und so dann in irgendwelchen Charts, weil die halt als R-Rated-Film trotzdem wahnsinnig viel eingespielt haben.
Weiß man denn schon das Rating von dem Joker-Sequel? Weil das war ja der erste 18er, der die Milliarde überschritten hat.
Stimmt, aber da das ein Musical wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass der unbedingt ein R-Rating braucht.
Könnte ein blutiges Musical werden.
Könnte, klar.
Wir sind gespannt, habe auch noch nichts gehört vom Rating, aber vielleicht, wenn das wieder ein 18er wird, dann mal gucken.
Mhm.
Okay. So, zurück zu Saw 3. Der schließt direkt nach Teil 2 an. Da tauchen auch aus dem Vorgänger tauchen auch einige Charaktere auf, wie zum Beispiel die Cops, die von Donnie Wahlberg und Dina Meyer aus Starship Troopers gespielt werden.
Ich erinnere mich.
Die sind auch nochmal kurz am Start und es werden eh sehr viele Rückflashbacks eingestreut, die für Leute, die es kennen, eher repetitiv oder halt Exposition-Nervkram sind. Für Neue wiederum ist es sehr verwirrend, weil die halt nicht wissen, okay, was ist das, wer sind die? Aber ist halt oft auch unnötig, kann ich auch schon mal hier vorschießen. Unter anderem spielt nämlich hier Jigsaws ehemaliges Opfer Amanda eine große Rolle, die von Shawnee Smith gespielt wird, weil die assistiert mittlerweile dem Killer. Der ist aber wiederum gerade völlig krank und ausgemergelt, liegt im Sterben und ist bettlägerig. Hier Tobin Bell, wie auch in den anderen Teilen, zum ersten Mal irgendwie den ersten Credit gekriegt in einem Saw-Vorspann.
Mhm.
Hier im dritten Teil. Und hat wahrscheinlich damit zu tun, dass du im ersten Teil noch so Leute wie Danny Glover hast und so Hochkaräter, die dann wahrscheinlich einen größeren Credit gekriegt haben als der Killer selbst und so. Und ihn haben sie ja eigentlich erst später im Zentrum gepackt. Deswegen macht das Sinn. Und Amanda, seine Assistentin, kidnappt für ihn die Krankenschwester Lynn. Und die kriegt den Auftrag, Jigsaw am Leben zu halten. Weil in dem Moment, wo er stirbt oder wo sie es nicht schafft, ihn am Leben zu halten, sie hat so eine Konstruktion um den Hals, die halt connected ist mit seinem Herzschlag. Das heißt, in dem Moment, wenn er halt abtreten würde, würde diese Konstruktion sie halt erwürgen oder was auch immer, oder halt in die Luft gehen, was auch immer. Jedenfalls würde sie sterben. Das ist die eine Storyline in dem Film. Und zur anderen Storyline geht es darum, dass in der gleichen Zeit, in dieser riesigen Location von Jigsaw, was so ein Fabrikgebäude ist oder was auch immer mit ganz vielen Räumen, ist ein Mann gefangen gehalten worden. Und dieser Mann ist von Rachegelüsten getrieben, weil nämlich ein junger Mann seinen kleinen Sohn totgefahren hat vor Ewigkeiten. Und der ist halt von Rachegefühlen getrieben, weil nämlich der Typ, der ihn totgefahren hat, da war eine Zeugin dabei, die ist einfach weitergefahren und der Richter hat den Typen nach 6 Monaten halt freigesprochen und so. Also okay. Er war 6 Monate im Knast und dann ist er rausgekommen und das genügt dem Vater natürlich nicht für das Leben seines Sohns. Und besagter Fahrer, der besagte Richter und eine Zeugin, die ich gerade erwähnt habe, die da recht tatenlos zugesehen hat, die stecken in perfiden Fallen ebenfalls in dieser Location fest. Und der Vater wird da durchgescheucht und muss dann praktisch über Leben und Tod entscheiden, was diese Menschen angeht. Und das ist auch so eine Art Test, die Jigsaw an ihm praktiziert. Und hier muss man sagen, wird die Reihe langsam wirklich ultra brutal, weil der erste und der zweite Teil waren ja schon nicht zimperlich, aber was hier aufgefahren wird, ist wirklich, das macht schon physisch, sorgt schon physisch für Schmerzen. Wir sehen schon direkt am Anfang so einen Typen nackt stehend, an Ringen durch die Haut fixiert, also durch den Hacken zum Beispiel hinten durch, in Pulshöhe. In den Schultern sind so große Ringe und dann noch durch Mund und Kinn hat so ein riesiger Ring. Und die sind an Ketten fixiert.
Okay.
Das heißt, der kann sich da nicht groß bewegen, hat einen gewissen Spielraum. Und 1 Meter vor ihm ist halt eine Zeitbombe.
Okay.
Und die Fernsteuerung dieser Zeitbombe, die er ausschalten kann. Sofern er sich irgendwie von diesen Ketten lösen kann. Also das ist das Szenario. Das heißt, der muss sich da irgendwie diese einzelnen Ketten rausreißen, um an den Timer zu kommen.
Naja.
Zählt übrigens 1 Minute runter, glaube ich, irgendwie sowas, 60 Sekunden. Und er muss in 60 Sekunden praktisch diesen Timer erreichen, um sein Leben zu retten. Also das ist schon ein sehr harter Moment. Und
Krimi ist ein Dreck dagegen.
Ja, auf jeden Fall, ja. Und ich bin ja Fan von der Saw-Reihe und ich mag ja auch Torture Porn. Und der zweite Teil hat ein bisschen abgekackt, habe ich ja hier mal, glaube ich, schon erwähnt. Also der hat ja schon abgeschmiert und der erste Teil ist ja schon sehr ikonisch, weil Sawyer schon was Neues rausgebracht hat mit einem ziemlich genialen Twist, den man nicht kommen sah und man hat so eine Art von Film einfach noch nie vorher gesehen und hat ja ein ganzes Genre, ein Subgenre losgetreten. Und Saw 3 ist wieder ein guter Vertreter aus dieser Reihe.
Ah, ja?
Also hier geht's wieder bergauf, definitiv. Das ist, du hast zwar diese typischen Reißschwenks, die manchmal komplett übertrieben wirken, weil die waren natürlich sehr, die sind natürlich sehr stellvertretend für die Saw-Reihe. Aber hier kommt's dir teilweise vor,
Reißschwenks sind stellvertretend. Ich habe ja noch nicht einen Teil gesehen.
Ja, ja, hier schon. Und zwar in so einem bestimmten Color Grading. Du hast so einen bestimmten Saw-Look, der sehr typisch ist. Aber hier ist es halt übertrieben.
Aber also, worauf wird denn geschwenkt, wenn die immer wieder solche Reißschwenks machen?
Naja, so gerade bei diesen Fallen und so weiter, siehst du halt diese Momente, wo halt diese Reißschwenks direkt irgendwie auf die Fallen geschwenkt werden und okay, so hin und her, so eine Geschichten. Und das hat so einen bestimmten Look.
Mhm.
Und dieser Look wird hier im dritten Teil aber überstrapaziert, indem du diese Reißschwenks hast auf Momente, wo, keine Ahnung, wo einer sich gerade die Nase schnaubt, jetzt mal, um es mal blöd zu formulieren.
Okay.
Und das Color Grading und so sieht natürlich auch sehr, sehr Anfang 2000er aus, das muss man alles mögen.
Mhm.
Und auch der Twist, der hier kommt, ist natürlich nicht so ikonisch wie im ersten Teil. Aber der macht trotzdem einiges richtig und du siehst es nicht wirklich kommen. Und der ist schon smart, obwohl er schon eine Menge Exposition vorausschickt. Und im Nachhinein denkst du dir so, okay, eigentlich wurde es schon mit dem Vorschlaghammer vorbereitet, sodass es hier diesen Twist gibt, der dann kommt. Aber gut, ich habe es wieder nicht kommen sehen.
Naja, also ich frage mich halt, wenn der hier im Sterben liegt und es danach aber noch 100 Teile gab, dann muss ja jetzt in dem Teil schon auch für irgendeine Wunderheilung gesorgt werden.
Also es wird definitiv was passieren, aber am Ende des Films liegt er immer noch im Sterben in seinem Bett. So viel kann ich verraten.
Mhm.
Also es ist jetzt nicht so, dass die Wunderheilung hier schon
im dritten Teil antritt. Kommt die Wunderheilung halt im nächsten Teil, aber ja, irgendwann muss er ja wieder fit werden.
Wo ist die Spoiler-Triangel, wenn man die braucht? Ja, es gibt 10 Teile mittlerweile.
Ja, siehst du.
Insofern, und Jigsaw taucht irgendwann auf und ja. Wir wollen auch nicht zu viel verraten.
Mhm.
Ich meine, vielleicht ist das so eine Michael Myers-Geschichte. Vielleicht wird es logisch erklärt oder einigermaßen nachvollziehbar, wir werden sehen.
Mhm.
Zumindest ist der dritte Teil auch der einzige, den ich jetzt gerewatcht habe. Das heißt, Das ist ganz abgefahren, die Chronologie. Ich weiß nicht, ob ich beim zweiten Teil erwähnt habe. Ich habe den ersten Teil im Kino gesehen.
Okay.
Und für mich sehr untypisch, habe dann den dritten Teil im Kino gesehen, ohne den zweiten zu kennen.
Aha.
Also der zweite, den ich hier rezensiert habe, war eine Erstsichtung. Den hier wiederum kannte ich schon.
Mhm.
Und alles, was jetzt kommt, ist praktisch.
Aber dann war der erste und oder nee, hast du den ersten hast du nicht hier gebracht, ne? Nee.
Doch. Ich habe den ersten.
Aber dann war das ja auch schon ein Rewatch.
Der erste war ein Rewatch und jetzt der dritte ist ein Rewatch.
Okay.
Und alle anderen kenne ich noch nicht.
Mhm.
Ja, und es war natürlich ein richtiges Geficke mit der FSK wieder, weil der lief ungeschnitten in dem US-Cut hier in den Kinos, so wie ich ihn halt zum Beispiel gesehen habe. Beim Heimkino-Release wiederum gab es Protest von der FSK. Die haben den runtergeschraubt auf eine 16er-Version. In der war er 21 Minuten kürzer.
Wow.
Als die normale Version.
Alter, das ist eine Menge.
Das ist wirklich eine Menge, da fehlt eine Menge. Und in Österreich sind halt die Director's Cut Editionen erschienen, die halt also irgendwie 2 Minuten kürzer sind als die normalen Versionen, aber es ist schon auf jeden Fall gut rumgeschnippelt worden. Also der war hier definitiv auch indiziert, oder ist es immer noch?
Der Director's Cut ist kürzer als die Kinofassung?
Ja, ja, der ist auch noch 2 Minuten kürzer. Aber das ist so die Version, die der ungekürzten wahrscheinlich noch am nächsten kommt. Aber wie immer reden wir natürlich über die ungekürzten Versionen hier, weil wir mögen Zensur.
Was? Voll der Widerspruch.
Ach nee. Man darf keine Filme bewerben, Junge, die indiziert sind. Wie oft soll ich dir das jetzt noch erklären?
Brauchst du nicht erklären, habe ich schon verstanden.
Aber?
Warum sagst du dann, aber wir reden hier über die ungekürzten Versionen?
Ja, wir reden über die gekürzten Versionen. Entschuldigung, Versprecher von mir.
Ja, siehst du, und jetzt.
Ich entschuldige mich bei Lee.
Du Guess, Alter.
Lee so.
Krimi ist ein Dreck dagegen.
Ja.
Will you shut up! Shut up! Shut up!
Hast ja recht. Diesmal hat's geholfen, dass genau.
Ich wollte es nur verstehen.
Nee, natürlich. Wir reden hier von den gekürzten Versionen.
Natürlich.
Logisch. Ausschließlich. Ja, und das ist so. Und ein Funfact habe ich noch, der schon ganz witzig ist, weil es gibt eine Flashback-Szene in dieses verfallene Badezimmer aus Teil 1.
Mhm.
Und das haben die natürlich schon längst abgerissen. Dieses Set gibt's nicht mehr.
Ja.
Aber dieses Set stand an einem anderen Filmset, nämlich Scary Movie 4.
Scary Movie, ja.
Genau, die haben das nämlich hochgenommen, die Saw-Reihe.
Mhm.
Und da haben die Scary Movie-Macher, wahrscheinlich die Wayans-Brüder, haben die dann gefragt, ob die das Set nutzen können.
Wie geil.
Und für die war das natürlich so ein Ritterschlag.
Logisch,
könnt da ran. Und diese Badewanne-Flashback-Szenen ist praktisch das Set von Scary Movie.
Da war doch auch Shaquille O'Neal in der Szene, ne? Bei Scary Movie.
Ja, ja, ich glaube, ja. Das war die mit Shaq. Das war, glaube ich, auch der, wo Eminem verarscht worden ist, wo 8 Mile, glaube ich, hochgenommen wird.
Mhm.
Oder das war der dritte, ich bin mir
nicht
verwischt ein bisschen.
Hey, das auseinanderzuhalten, viel Spaß.
Ja, das ist auf jeden Fall ein harter Akt. Ja, das ist Saw 3 aus dem Jahr 2006. Den mochte ich wieder. Wie gesagt, kommt nicht an Teil 1 ran, aber ist definitiv ein guter.
Mhm.
Und ich komme jetzt mal zu den Punkten. Ein Spiel habe ich schon erwähnt. Insofern kann ich jetzt den Punkt überleiten. IMDb 6,2, hat einen Metascore von 48 und Letterboxd mit 2,9. Hat nicht nur Fans.
Ja gut, dass der Metascore nicht besonders hoch ist, das überrascht wenig.
Kann man sich denken, ja.
Ah, bin so ein bisschen am Schwanken natürlich. Entscheide mich für 7,5.
Dann startest du mit einer Nullrunde in die Episode. Champ.
Wunderbar.
You're the shit.
Ja, 7,5. Danach hat sich's angehört. Geil. Läuft.
Ja, man zuckt schon zusammen. Und ich meine, ich bin ja Horrorfilm und Gore erprobt. Und wenn den Film einer guckt, der wirklich nicht so viele Genrefilme guckt, dann kann ich mir vorstellen, dass der hier das Grauen seines Lebens erlebt. Mhm. Das sind schon wirklich harte Momente, wo er die Kamera drauf hält. Also ist schon gory.
Okay, für die Gore-Fans.
Ja, für die Gore-Hounds da draußen. Mhm. Gut, jetzt du. Bin gespannt auf deinen Themenabend, den hast du ja noch nicht verraten.
Nee, darfst du hinterher vielleicht mal feststellen. Wie gesagt, ist nichts Spektakuläres.
Aber ich habe daraus geschlossen, dass du Django damit eingeschlossen hast. Bei dem. Okay.
Richtig.
Gut.
So, jetzt, das habe ich vor langer Zeit tatsächlich schon mal angekündigt und jetzt mache ich es endlich mal. Wir sprechen über Frasier.
Ach, okay. Wo ist der Zusammenhang zwischen Frasier und Django? Was zur Hölle, Alter?
Ja, wirst du sehen.
Okay.
Oder, also mal gucken, ob du drauf kommst.
Ist erstmal auf jeden Fall nicht naheliegend.
Billiges, ja, ja.
Okay. Ach so, du kommst
so,
wieder so
wir
mit...
Sind,
okay, du kommst wieder hier so mit ein Wort.
Ja, ja, siehst du, das ist es schon.
Ach, das ist es. Ja.
Das ist wirklich billig, sind alles, Alter. Nee, sind aber alles Namen.
Ja, okay.
Alles, nee, nicht alles Vornamen, okay, aber sind alles Namen.
Okay.
Ein Wort. Großartig, oder?
Ob es da draußen jemanden gibt, der Django Frasier heißt?
Das wäre doch mal ein Name.
Mhm.
Ich habe neulich, was war denn das, irgendeine Quizshow? Ach ja, mal wieder bei Wer wird Millionär reingeguckt.
Ich habe früher auch gerne gesehen,
ne? Ja, weil so Quizshows irgendwie, finde ich das manchmal ganz cool.
Mhm.
Stimmt, du hast ja auch so Quizduell und sowas gespielt, ne?
Ja, ja, Quizduell habe ich auch eine Zeit lang sehr gerne gespielt, ja. Wie gesagt, Wer wird Millionär habe ich auch mal gerne gesehen, als ich noch Fernsehen geguckt habe.
So, und dann war da eine Dame, die dann natürlich irgendwann diesen Publikumsjoker gezogen hat und dann müssen ja die Leute aufstehen und ne, dieses Gefühl haben, sie wissen's und dann müssen sie sich für einen entscheiden. Mhm. Dann sagt sie da hinten, der Mann mit dem Schnurrbart, der sieht so aus, als wüsste das und der ist so selbstbewusst aufgestanden. So, und dann kommt der Typ mit dem Mikro und hält das dem hin und der so, hallo, ich bin Rico Rex aus so und so. Und ich dachte schon so, Alter, Rico Rex, was ist das bitte für ein geiler Name, ey?
Ja, es klingt wirklich wie so ein Porno-Pseudonym.
Total Porno, so. Und dann das übliche Gelaber, wo kommen sie her, was machen sie beruflich? Und also, ich bin bei der Polizei. Und der Jauch, der Fuchs, sind sie vielleicht Kommissar?
Nicht schlecht, ja.
Und er so, ja. Und ich dachte so, Alter, wie geil ist das denn, Mann?
Okay, das ist wirklich geil.
Ah, er ist einfach der Kommissar Rex.
Das passt super, ja.
Ja.
Es gibt ja irgendwelche Länder bei Wer wird Millionär, wo die halt nach Sympathie entscheiden, ob die halt die richtigen Fragen liefern, das Publikum. Wenn du den Publikumsjoker nimmst und die kann dich nicht leiden.
Wie?
Dann, weiß nicht, ob das irgendwo, das waren in irgendwelchen zwei, drei Ländern.
Dann geben die falschen Antworten.
Dann geben die mit Absicht die falschen Antworten, um dich reinzureiten und um dir nicht das Geld zu gönnen.
Ja, dann ist der Joker ja völlig für den Arsch.
Habe ich neulich gelesen. Ja, der Joker ist auf jeden Fall eine ziemliche Wildcard, also. Aber ja.
Ich meine, neulich so 100% fürs komplett Falsche, so ja. Du denkst ja, ja geil, ey. Sie lieben auch, mich, das nehme ich.
Ich habe auch bei Social Media gesehen, dass neulich einer bei Wer wird Millionär war, der das Publikum halt erstmal beleidigt hat, indem er gesagt hat, naja, der hat die letzten Folgen gesehen und da hat der Publikum-Joker ja nicht so gut abgeschnitten.
Mhm.
Und damit stößt er den ja so vom Kopf, dass er sagt, so, ihr seid alle dumm.
Naja.
Weißt du, und wenn er den, ja, aber wenn er den dann zieht und so weiter, das
ja, es könnte vielleicht auch ein etwas unglücklich formulierter Aufruf gewesen sein, dass die Leute vielleicht nur dann drücken, wenn sie es auch wirklich wissen.
Ach so, so siehst du das.
Könnte man so sehen, weiß ich nicht.
könnte so ankommen, aber vielleicht ist der eine oder andere so beleidigt, dass er sagt, okay, jetzt kriegst du auch deine falsche Antwort.
Ja.
Naja.
Ja, jedenfalls fand ich den Kommissar Rex recht witzig.
Voll. Haben wir auch noch nicht rezensiert übrigens.
Ja, ist vielleicht gut so.
Wer wird Millionär? Ja. Machen wir vielleicht
noch. Ach so, das auch noch, echt. Also schon Kommissar Rex.
Nee, nicht Kommissar Rex. Ich habe nie eine Folge gesehen. Du aus deutschen Landen natürlich, aus Hausaufgaben
drin? Ich habe, glaube ich, echt ganz am Anfang mal eine Folge gesehen.
Ja. Hast schon mal eine Folge gesehen? Mhm.
Naja, weil ich meine, in Filmform hat dieses Polizist mit einem Hund als Partner ja schon auch ganz gut funktioniert.
Manchmal, ja.
Ja.
Oft aus amerikanischen Landen.
Ausschließlich. Mhm. Oder, also mir würde da zumindest wenig anderes einfallen.
Kleine Bash-Frage an dich. Wie viele Schäferhunde haben schon Kommissar Rex gespielt im Laufe der Serie?
Es waren bestimmt einige.
Bestimmt.
Naja.
Wäre eine harte Bash-Frage, muss ich zugeben.
Naja, ist nicht zu beantworten.
Ist schon Deep Cut.
Naja, so, zurück zu Frasier. Hast du das gesehen?
Nicht eine Folge.
Wow.
Aber okay. Schon, also so wie Seinfeld, beide auf dem Schirm oder hier Curb Your Enthusiasm. Mhm. Ich will die tatsächlich alle noch gucken. Jetzt hast du ja Dennis auch angesteckt, der überhaupt nicht Serien mag. Und er meinte es schon, als er hier war, hast du irgendwie mit ihm Frasier geguckt und die hat er durchgesuchtet, obwohl das überhaupt nicht sein Ding ist, so Serien durchzugucken.
Mhm.
Insofern, ich will die noch sehen.
Okay.
Tatsächlich.
Na ja, geil. Ja, also ist, ich würde schon sagen, eine der besseren Sitcoms, weil das zum einen sehr erfolgreich war. Und ich habe es damals vereinzelt geguckt, fand es aber schon auch immer wieder cool. Das hat für mich sogar stellenweise auf Deutsch funktioniert, weil ich meine, ne, so als das früher im Fernsehen ausgestrahlt wurde, das hast du halt einfach nicht im Original sehen können.
Mhm.
Und deswegen dachte ich, das muss ich mal nochmal im Original sehen, habe das dann chronologisch durchgeguckt. Und das ist schon eine Menge Holz, weil das sind einfach 24 Folgen pro Staffel und damit halt 263 Episoden, weil die früher halt einfach noch, also in den 90ern, da hast du halt einfach eine Serie, wenn da eine Staffel in Auftrag gegeben wurde, dann waren es halt meistens irgendwie 22 oder 24 Folgen.
Ja, und viel Holz, ja.
Da kommt einiges zusammen, auch wenn eben die Episodenlänge halt bei 22 Minuten im Schnitt liegt und damit hat das natürlich eine krasse Kurzweiligkeit und ja, da kannst du halt mal kurz 4-5 Folgen am Stück gucken.
Mhm.
Weil es aber eben auch wirklich gut gemacht ist, finde ich, in allen Departments. Und das, vor allem wenn du die Geschichte bedenkst, wie das zustande kam, schon echt einmalig, glaube ich. Also war auch lange Zeit tatsächlich nicht nur die erfolgreichste Sitcom, sondern die erfolgreichste Serie ever, bis Game of Thrones kam. Weil Frasier hat 37 Emmys gewonnen, Alter.
Mhm.
Insgesamt 130 Preise, 276 Nominierungen. Und das war halt Rekord, bis Game of Thrones kam und die haben 38 Emmys gewonnen.
Ah, okay.
Und wenn du das jetzt mal vergleichst, auch so mit Budget und Production Value und alles, ne, dass dann eine Sitcom bis dahin halt den Rekord hält, das spricht schon sehr für die Autoren und die Leute, die das spielen.
Ja, das habe ich auch mitbekommen, dass das ein krasser Kritikerliebling ist.
Ey, und das als jetzt mal so im Kern der Entstehung als Spin-off einer auch sehr erfolgreichen, ähnlich langlaufenden Sitcom, nämlich Cheers, ist halt auch einmalig. Weil ich glaube, ne, Cheers war auch 11 Staffeln, da bin ich übrigens auch jetzt mal so in den Endzügen.
Krasser Typ.
Und ja, finde ich schon spannend. Also Cheers ist natürlich schon auch extrem interessant aus so einem Blickwinkel von was aus den Leuten geworden ist oder wie das halt ähnlich wie Frasier eben auch der Start von sehr vielen Leuten war.
Aber du hast,
und
also du hast erst Frasier geguckt und weil du meintest so normalerweise jetzt nicht chronologisch.
Nee.
Weil dann wärst du jetzt nicht durch mit Frasier, sondern würdest erstmal noch Cheers zu Ende gucken, oder?
Nee, genau. Sondern, doch, also ich habe es jetzt quasi in der umgekehrten Reihenfolge gemacht. Ich habe erst Frasier durchgeguckt und guck jetzt Cheers durch.
Als Origin Story quasi.
Ja.
Mhm.
Ja, zumal, also der Bezug ist auch überschaubar. Es ist ja wirklich nur die Figur, die die übernommen haben. Also musst du dir so vorstellen. Die haben Frasier Crane, gespielt von Kelsey Grammer. Dr. Frasier Crane, wohlgemerkt, das ist ja wichtig. Der kam in der dritten Staffel von Cheers dazu. Und am Anfang war das noch eine absolute Nebenfigur, der alle paar Episoden mal auch ein Gast in der Bar war.
Mhm.
Irgendwann war er im Hauptcast und fester Bestandteil des Barpublikums. Und in der achten Staffel oder während der achten Staffel von Cheers hat Kelsey Grammer einen Deal mit den Produzenten von Cheers gemacht für eine neue Serie. Und die haben da ein Konzept gehabt, es war ziemlich abgefahren, weil es halt null was mit Frasier zu tun hat, so wie es dann gemacht wurde. Weil das ursprüngliche Konzept war, dass Dr. Frasier Crane nicht als Spin-off gemacht wird, sondern dass der dann einen erfolgreichen Typen in New York spielt. Da war, glaube ich, der sollte irgendwas im Marketing machen, auf jeden Fall, was halt super erfolgreich ist und komplett weg von Cheers. Und das Konzept wollte Paramount nicht. Das fanden die irgendwie nicht so gut und die haben dann halt drauf gedrängt, dass sie einen Spin-off machen. Mhm. Und jetzt gibt dir das. Die Creator wollten dann, um zu vermeiden, dass du permanent mit Cheers verbunden wirst, heißt irgendwelche Guest-Stars und so tauchen auf, ne, die Verbindung zu Cheers immer wieder hergestellt wird, wollten die also die Show so weit weg wie möglich von Cheers platzieren. Und Cheers spielt ja in Boston. Also sind sie nach Seattle, an die andere Küste, um da schon mal, ne, eben sicherzustellen, dass nicht permanent jemand vorbeikommt. Und so haben sie also die Figur übernommen und dann erzählt, dass der nach seiner Zeit in Boston irgendwann ein neues Leben wollte und zurück nach Seattle gegangen ist, wo er ursprünglich herkommt. Mhm. Als die Serie einsteigt, ist er schon ein paar Jahre in Seattle, hat da dann eine Karriere als Radio-Talkshow-Host
gestartet. Okay, da gibt's einen Zeitsprung dazwischen.
Mhm. Genau. Der hat sich also etabliert in Seattle und ist da erfolgreicher Radiopsychiater, wenn du so willst. Der hat so eine Call-In-Sendung, wo er Leuten Tipps gibt.
Das so heißt, wie Domian. Ich genau. weiß auch nicht, ob Domian ein Diplom hat. Hat er ein Diplom?
Das weiß ich nicht. Aber es ist eins zu eins wie Domian. Mhm. Nur, dass er die Leute meistens schneller abfrühstückt. Aber das hat natürlich auch jetzt hier Showgründe.
Okay.
Und das ist das Konzept. Er ist dieser Talkshow-Host und feiert sich selbst fast ein bisschen mehr als sein Publikum, aber ist trotzdem halt relativ erfolgreich damit. Und es geht um ihn und diese Show. Und das Ganze wird jetzt, da kommt jetzt natürlich ein Konflikt dazu, weil erzählt wird, dass sein Vater, der ist Polizist, war jahrelang im Dienst und wurde dann irgendwann angeschossen im Dienst. Hat einen Schuss in die Hüfte bekommen und demzufolge seinen Dienst beendet oder also früher in die Rente geschickt und ist jetzt auf Hilfe angewiesen und muss aus seiner Butze raus und deswegen als Übergangslösung landet er bei Frasier in der Wohnung. Und Frasier hat halt in Seattle dann in so einem krassen Gebäude hat der halt so eine Penthouse-Wohnung und steht total auf diese Wohnung und seine Inneneinrichtung und alles ist ganz fein verlesen und ne, er ist ja eh so ein ganz elitärer Typ. Mhm. Und da kommt jetzt der Working-Class-Polizistenvater rein mit seinem dazugehörigen Lazy Boy, der hat so einen Stuhl, ne, den du so ausklappen kannst, der total verranzt aussieht und den möchte er dann aber auch ganz prominent vorm Fernseher stehen haben, damit er halt da entspannt seine Sendung gucken kann. Und das zerstört halt schon mal das komplette Bild der Inneneinrichtung von Frasier, was ihn schon halt auch gerade in den ersten Staffeln ist dieser Stuhl halt immer wieder ein Problem, mhm. weil der halt auch einfach so ein Dorn im Auge ist fürs Gesamtbild.
Das kannst du nachvollziehen, oder?
Ja, schon, klar. Also gut, die Einrichtung von Frasier wäre jetzt eh nicht meins, aber dass dann so, wenn da eine Sache irgendwie das Gesamtbild zerstört, dass das immer wieder wahrgenommen wird, das kann ich schon nachvollziehen, auf jeden Fall.
Das bin ich in diesem Podcast übrigens.
Mhm. Genau. Naja, und das Schöne ist, die erzählen, dass Frasier einen Bruder hat, Miles, ebenfalls Doktor der Psychologie, also genauso studiert, praktiziert aber in einer Praxis, belächelt deswegen Frasier immer wieder so ein bisschen, dass das ja quasi keine echte Psychologie ist, was er da betreibt, ne? Dass das quasi die Pop-Version ist.
Ja, verstehe.
Und er in seiner Praxis halt Leute über viele Jahre immer wieder behandelt und therapiert. Das wäre halt so der eigentlich edle Auftrag eines Psychotherapeuten und deswegen wird er Frasier immer wieder so ein bisschen belächelt er dahingehend, aber Frasier ist halt prominent in Seattle durch seinen Job was er wiederum sehr genießt und damit Miles halt so ein bisschen von oben herab behandelt, weil ihm das natürlich auch den Zugang zu sehr elitären Kreisen ermöglicht. Mhm. Miles ist aber auch in diesen Kreisen und da battlen die sich immer wieder so ein bisschen, wer jetzt irgendwie die Einladung zum besseren Event bekommen hat oder wer einen Platz im geilsten Restaurant der Stadt bekommen hat und so. Ist auch immer wieder Thema in der Serie. Ja, und jetzt kriegt er aber eben halt in sein eigentlich perfektes Leben als Single in Seattle mit einem prominenten Status und einer eigenen Radioshow, kommt jetzt eben dieser Vater da rein. Der muss dann bei ihm einziehen. Mit einziehen muss auch seine Physiotherapeutin, weil er durch sein Hüftproblem halt auch jeden Tag dann da physiotherapeutisch behandelt werden muss. Mhm. Und da geht's dann erstmal drum, eine zu finden. Das passiert dann auch relativ schnell. Und so kommt Daphne ins Spiel. Und Daphne Moon erzählt in der Handlung, dass sie aus Manchester kommt und dann eben diesen Job annimmt und bei denen im Gästezimmer einzieht. Und Daphne ist vom ersten Moment an, als er sie sieht, das Objekt der Begierde von Niles. Und Niles ist zu Beginn der Serie noch verheiratet mit einer Frau, die wir nie zu Gesicht bekommen. Das ist halt auch ein bisschen eine Parallele zu Cheers, weil bei Norm ist es ja genauso. Mhm. Vera kriegen wir nie zu Gesicht, aber über die wird oft gesprochen. Und das sollte am Anfang nicht so bleiben. Also irgendwann sollte die Frau von Niles dann auch auftauchen. Aber die Autoren hatten so viel Spaß damit, sich absurde Begründungen einfallen zu lassen, warum sie jetzt nicht bei diesem Event mit dabei sein kann, wo die gerade alle zusammen sind, ne? Also halt diese Anlässe, wo ganz klar er eigentlich mit Frau gekommen wäre, gab es halt immer dann so super geile Ausreden, warum sie gerade nicht da ist, weil sie wieder in Genf sich irgendeiner experimentellen Gesichts-OP unterziehen lässt und so. Die haben dann immer da die geilsten Ausreden. Und das wurde irgendwann zu so einem Running Gag, dass sie das durchgezogen haben über die kompletten 11 Staffeln.
Cool.
Naja, und so hast du schon auch einen roten Faden oder eine Horizontale, die über eben eine sehr weite Strecke, weil 11 Staffeln erzählt wird, dass halt Niles und Daphne, da geht's dann die ganze Zeit drum, will they, won't they und so. Mhm. Und Alter, Niles, ich meine, ich finde die alle super. Also ich mag Kelsey Grammer als Frasier, er spielt das sensationell, aber das Highlight ist einfach Niles, Alter. Weil David Hyde Pierce, der Dr. Niles Crane spielt, Digga, also der hat so ein geiles Timing, was Comedy angeht und tatsächlich so auch ein bisschen Slapstick-Potenzial.
So wie der Arthur bei King of Queens, der allen die Show stiehlt, so ähnlich, ja. Oder? Mhm.
Finde ja, ich schon.
So dieser typische Nebencharakter, der...
Definitiv ein Scene-Stealer, ja. Und es gibt ein paar geile Figuren, also auch mit im Hauptcast, weil wenn du so das Plakat siehst, sind ja immer irgendwie Frasier, sein Bruder, der Vater, Daphne und dann ist noch eine fünfte Person und das ist Ross Doyle, gespielt von Perry Gilpin. Das ist die Produzentin von Frasier. Mhm. Die sitzt immer mit ihm in der Radioshow und ihr Job ist eigentlich so, zum einen die Sendung zu produzieren, aber während der Aufnahme dann eben auch die Anrufe zu screenen und die, um halt zu gucken, dass nicht die letzten Idioten bei ihm in der Sendung landen, was dann natürlich trotzdem vorkommt und so. Und das Schöne ist, diese ganzen Anrufer, von denen wir immer nur die Stimmen hören, da siehst du am Ende jeder Staffel die Headshots von den Schauspielern, die angerufen haben. Und das ist immer ein sehr prominentes Line-Up.
Ach so, echt, ja?
Ja, das ist total cool. Das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, oder? Ja, doch, habe ich. Mensch, habe ich mir rausgeschrieben. Weil das ist schon wirklich beeindruckend. Nee, Quatsch. Ich habe mir nur die aufgeschrieben, die vor der Kamera auch zu sehen sind, weil das Line-Up an Leuten, die dann nur anrufen, das ist auch super krass.
Abgefahren.
Naja.
Dann doch wegen der Fanbase, dass das für die eine Ehre war, da mitzumachen, selbst wenn es nur die Stimme ist.
Anscheinend, ja. Mhm. Und ich meine, also die Creators, David Angel, Peter Casey und David Lee, das waren natürlich auch die Leute, die dann schon auch Cheers geschrieben haben. Und du hast 22 Regisseure. Kelsey Grammer hat allein 36 Episoden inszeniert im Verlauf der Serie, 60 Autoren. Und das ist eben, ja, war Rekord mit dem Erfolg, den die eingefahren haben. Und irgendwie geil, finde ich, so wie das zustande gekommen ist. Vor allem, es musste es mal geben. das so, wie, also wie die, wie das zusammengepflückt wurde, ich habe mir da echt viel zu durchgelesen. Von diesem ursprünglichen Konzept von, ah ja, das sollte irgendein Verleger sein in New York, jedenfalls was halt mit Literatur. Und von dem Konzept dann weg zu diesem Radiopsychiater in Seattle und dann das so drumrum gestrickt. Allein die Tatsache, dass hier der Vater eine Rolle spielt, weil Frasier sagt bei Cheers, seine Eltern sind tot. Mhm. Wurde dann einfach ignoriert, beziehungsweise haben sie halt so hingedreht, dass der quasi bei Cheers eine Menge Sachen erzählt hat, die man halt so seinen Jungs in der Bar erzählt, die aber nicht stimmen, weil der da auch erzählt wurde, dass sein Vater auch Akademiker war. Und das ist hier halt ein zentrales Element, ne? Dass sie erzählen weiter, die Mutter war auch Psychologin. Mhm. Und das war aber immer so das Ding, dass Frasier dann nie verstanden hat, wie kann die mit dem Typ irgendwie zusammen gewesen sein und ne, warum? Weil er halt so ein einfacher Typ ist. Er ist halt so dieses Salt of the Earth Type Typ, so, weil der halt, ne, der will halt seine Bierdose, der will seinen Klappstuhl da oder seinen Lazy Boy. Mhm. Und der scheißt auf alles, was Frasier so geil findet, wie Oper und gutes Essen und Französisch und Weine und Sherry. Also es trinken immer Sherry, das ist eh so mhm. sein Ding. Ja, und wie die das eben dann so zusammengeklöppelt haben, ne? Dass sie ihm sagen, ja, das ist aber geil, wenn dein Vater dazu kommt. Das stammt übrigens auch von einem der Creator, das halt, der meinte, diese Dynamik hat er halt selber mal erlebt und das ist natürlich perfekt, weil dann bringst du in diese sophisticated Welt von Frasier halt so ein Typ, der da alles in Frage stellt und natürlich ein Störfaktor ist, mhm. sorgt natürlich für sehr viel schönes Konfliktpotenzial. Und die Nummer mit dem Bruder war auch ein Zufall, weil ursprünglich sollte er keine Geschwister haben, weil das wurde auch bei Cheers erzählt, dass er eigentlich ein Einzelkind ist. Und jetzt hat aber eine der Produzentinnen meinte, sie hätte einen Schauspieler gesehen in einer anderen Serie, der Kelsey Grammer so krass ähnlich sieht, dass die über den Schauspieler, den sie kannte, erst auf die Figur des Bruders gekommen sind.
Okay.
Und so haben die überhaupt erst den Bruder da reingeschrieben. Und jetzt, wenn du dir den Weg reinziehst, Alter, und dann macht David Hyde Pierce halt das Geilste aus dieser Rolle, ist infolgedessen jedes Jahr Emmy nominiert. Übrigens der einzige im Cast, Kelsey Grammer war 10-mal für die, also 10 Jahre von den 11 Emmy nominiert. Und David Hyde Pierce als einziger jedes Jahr nominiert. Und das ist Rekord übrigens auch hier. 11 Jahre in Folge für eine Rolle nominiert zu werden, ist Emmy-Rekord.
Wie krass.
Naja.
Okay.
Also sowieso, Kelsey Grammer, das ist ja auch spannend, der ist der einzige Schauspieler mit dieser Rolle, der in 3 verschiedenen Serien Emmy nominiert war für die gleiche Rolle. Mhm. Cheers, Frasier und dann noch ein Gastauftritt bei Wings.
Ah, okay.
Und das halt über 20 Jahre, Alter. 20 Jahre diese Rolle gespielt. Also ich meine, aktuell läuft ja jetzt dieses Reboot. So, da habe ich mir auch die erste Staffel angeguckt. Das kommt lange nicht daran, weil es halt irgendwie, ich weiß nicht, so Sitcoms mit, wenn die heute rauskommen, ich tue mich wahnsinnig schwer damit.
Funktioniert nicht mehr so richtig, ja.
Und auch da, also als ich angefangen habe, musste ich mich auch erst wieder dran gewöhnen, dass du halt diese Lacher drin hast und so. Aber das geht dann recht schnell. Jetzt aber, wenn das heutzutage rauskommt, der Look ist halt auch ein anderer. Das ist schon irgendwie... Mhm. Weird. Aber ja, also er spielt diese Rolle seit über 20 Jahren und das ist halt schon auch Rekord. So abgefahren, ne?
Krass.
Und eine, die ihre Figur auch aus Cheers wieder aufgreift, also es gibt hier eben dann den ein oder anderen Gastauftritt, aber Bebe Neuwirth, die schon bei Cheers seine Frau spielt, Dr. Lilith Sternin, ist ja auch großartig, finde ich, weil das halt so einfach die personifizierte Eiskönigin ist.
Da bin ich noch nicht.
Ach echt?
Nee, seine Frau habe ich noch nicht kennengelernt.
Also okay.
Irgendwann trauert er noch.
Taucht bei Cheers in 12 Episoden in als seine Frau auf.
Okay.
Und bei Frasier ist sie halt auch fester Bestandteil als, ich sage jetzt nicht was, aber sie spielt die gleiche Rolle. Mhm, mh. Ja, sein Vater Martin Crane wird von John Mahoney gespielt. Auch so ein Ding, wurde nicht gecastet, war auch so ein Teil, wo die Produzentin gesagt hat, na, wenn wir einen Vater brauchen, dann muss es er sein. Mhm. Und so kam John Mahoney ohne Casting, ohne irgendwas an diese Rolle. Jane Leaves spielt Daphne Moon, die Dreht auch immer noch gut. 53 Credits, war dann auch länger bei Hart in Cleveland und The Resident. Perry Gilpin, eben nicht verwandt mit einem von den anderen Gilpins, die wir hier schon mal hatten, spielt eben Ross Doyle und ist die einzige, die für ihre Rolle in der Serie nie Emmy nominiert war. Oh, ein bisschen bitter. Also jetzt aus dem Hauptcast, ne?
Okay.
Ey, aber auch was aus dem Nebencast oder gerade bei so Guest Stars, wie viele Emmy-Nominierungen da dabei sind, ist so hart, Alter. Ja. Und ja, vor allem, also durch diesen krassen Aufstieg, Kelsey Grammer war dann irgendwann auch schwer alkoholabhängig. Mhm. 96 hatte der dann einen Autounfall. Dadurch wurde die Produktion dann erstmal einen Monat auf Eis gelegt und er ist ins Betty Ford Center gekommen. Also
zum Ausnüchtern erstmal.
Ging schon hoch her, ja. Mhm. Und es gibt dann im Verlauf dieser 11 Staffeln doch den einen oder anderen Auftritt aus dem Cheers-Cast. Also Woody Harrelson taucht mal auf für eine Folge. Shelley Long, Ted Danson, John Ratzenberger, Rhea Perlman, George Wendt. Mhm. Nur Kirstie Alley nicht. Jetzt gibt dir das warum? Hast du eine leise Ahnung? So geil, Alter.
Nee, nicht wirklich. Also ich bin noch, hab ich dir ja auch gesagt, dass ich noch nicht bei der Kirstie Alley-Line-Storyline bin. Die ist bei mir noch nicht aufgetaucht.
Ja.
Bei meinem Cheers-Stand.
Nee, es hat nichts mit Cheers zu tun.
Nicht wirklich. Nee, keine Ahnung.
Scientology hat was gegen Psychotherapie.
Ach so, okay, den Bogen musst du erstmal schlagen. Stimmt, die war ja Scientologin, ja.
Ja, Mann.
Ganz vergessen.
Ja, und jetzt gibt dir das, wer hier vor der Kamera noch so für mich zum Teil mit seinen ersten Auftritt hatte, weil Laura Linney, die man irgendwie heutzutage kennt, die spielt hier halt über weite Strecken Love Interest von Kelsey Grammer.
Okay. Stimmt.
Und wirklich viele. Saul Rubinek ist ein Love Interest von der Figur Daphne. Mhm. Auch über viele Folgen. Das finde ich so krass. Dann haben wir noch Christine Baranski, Jean Smart, auch sensationell. Anthony LaPaglia spielt einen der Brüder von Daphne. Die hat sowieso recht bekannte Brüder. Mhm. Brian Cox ist der Vater von Daphne. Mhm. Derek Jacobi, Victor Garber, Piper Laurie, Patti LuPone, auch geil. James Earl Jones, Marsha Mason, Griffin Dunn, Harris Yulin, Nathan Lane, auch in einer geilen Rolle. Joe Beth Williams, John Glover, Aaron Eckhart, ist auch so krass, ey, noch hammerjung. Linda Hamilton, Laura Dern, Patricia Clarkson, Felicity Huffman, die auch in vielen Episoden am Start ist. James Spader, Mary Steenburgen, Allison Janney, Michael Keaton, auch sehr geil. Shelley Duvall, Kevin Bacon, Patrick Stewart, Terry Hatcher, Richard E. Grant, Stephen Root, Rosie Perez, Rita Wilson, Lily Tomlin, Alan Cumming, Louis Guzman und Bob Hoskins.
Das sind eine Menge krasser Namen, ja.
Alter, und die sind wirklich viele von denen nicht nur für eine Episode dabei, ne? Also haben halt zum Teil durchgehende Nebenrollen und so. Ist schon gerade, also Anthony LaPaglia, weil halt ihre Brüder immer wieder mal zu Besuch kommen. Ja.
Ist sie denn so Italo-Amerikanerin oder spielt er einfach nur noch?
Nee, sie ist ja aus Manchester. Das ist ja wichtig.
Ach so,
sie weil, ist ja. Weil, ja, das ist auch so ein Ding, wurde krass gebasht von Leuten, die diesen Akzent wohl selber sprechen, weil das, was sie hier als Manchester-Dialekt verkauft, ist wohl nicht so das. Nee, weil ich glaube, sie kommt tatsächlich im Ursprung aus London. Aber ja.
Ach so.
Ja, diese Engländerin.
Ja, weil Anthony LaPaglia, ja. Prima Italo-Amerikaner spielt und irgendwie so Mafia-Typen oder Bullen oder sowas.
Also nee, der ist typisch New Yorker. Ihren versoffenen Bruder.
Okay.
Ja. Dahinter, als dann ihr Vater auftaucht und es ist einfach fucking Brian Cox, Alter. Ich dachte die ganze Zeit so, wer soll denn da noch alles auftauchen? Mhm. Also fand ich stellenweise schon wirklich krass.
Und dann kommt Logan Roy auf einmal um die Ecke.
Ja. Ja, also. Das ist echt eine coole Serie. Und die kommen mit einem PG-Rating durch und trotzdem lebt das wahnsinnig stark von dem Wortwitz. Ey, wie das geschrieben ist, Alter. Also gerade, weil natürlich Frasier und Niles so sich so eloquent ausdrücken, ist halt der Wortwitz auch, es musst du auch mit Untertiteln gucken, weil die hauen halt zum Teil Begriffe raus, so wo du nicht mitkommen würdest, wenn du das nur so hörst, ey, weil die sich halt zum Teil schon wahnsinnig
elitär
gestochen ausdrücken. Mhm. So, das ist also, oder heißt das so? Ja, wie auch immer. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Wortwahl ist schon zum Teil mehr als sophisticated, aber ja, das ist natürlich auch Teil seines Images so, dass er sich halt selber so ein bisschen als was Feineres fühlt.
Mhm. Und das lässt er auch die anderen wissen, ich verstehe.
Naja, klar. Und das Schöne ist, also dieses eigentlich einfache Konzept, dass du hier ein bzw. zwei Psychotherapeuten hast, die selber die neurotischsten Typen sind. Mhm. Und halt eigentlich genau wissen müssten, was mit ihnen nicht stimmt. Also tun sie auch tief drin, aber Fraser tut halt alles, um das zu kompensieren irgendwie.
Mhm. Das ist echt witzig.
Das ist halt so geil. Also gerade Niles auch, Alter, der kann sich nirgends hinsetzen, ohne vorher mal den Stuhl abzuwischen und so. Ne? Mhm. Der hat so eine Germ-Phobie. Und so. Also Niles hat mit allen möglichen Problemen, der hat auch alle Allergien, die er ausdenken kannst und so. Der ist halt ein ziemliches Problemkind. Alter, das ist so lustig.
Mhm.
Das ist stellenweise wirklich, wirklich, wirklich lustig. Also es ist schon definitiv für mich recht weit oben.
Ja, also deine Beschreibung gerade erinnert mich an eine Person hier aus dem Nachtleben, die auch Partys veranstaltet hat und so in einem Club was zu tun hatte. Und die ist halt mittlerweile ausgebildete Kinderpsychologin.
Mhm.
Und die verhält sich halt manchmal so undiplomatisch und so bescheuert, so wo man denkt so, Alter, wie kann man so wie die Axt im Walde einfach so agieren irgendwie einer Person gegenüber? Und dann hörst du, was sie macht und dass sie ein Psychologiestudium hat und dann denkst du dir so, Alter, wie passt das zusammen? Wie geht das?
Naja, und vor allem, also natürlich ist dann auch oft der Witz, dass er dann sehr viel zu spät, aber selber halt realisiert, was da gerade schiefgelaufen ist. Und super schön halt auch für die Figur, er kann nicht loslassen.
Mhm.
Na, also wenn der irgendwie irgendwo hört, der und der hat was Schlechtes über dich gesagt oder das und das ist passiert und es könnte irgendwie mit ihm zusammenhängen, er will halt von allen geliebt werden. Und wenn er das gefährdet sieht, dann kann er das auch nicht loslassen.
Mhm.
Und dann muss er da hinterher und sorgt dann natürlich immer für sehr viele Probleme. Das ist klar Teilkonzept der Show, aber geht gut auf.
Hört sich so an.
Ja, mochte ich. Kann man wirklich gut gerade bingen, ey. Also kannst du immer wieder mal so ein paar Folgen am Stück reinziehen. Ist sehr unterhaltsam.
Mhm.
So, Frasier lief von 93 bis 2004. Und jetzt die Punkte. 8,2 auf IMDb. Metascore ist bei 79. Und auf Letterboxd habe ich gar nicht geguckt, ob die da ist. Wahrscheinlich nicht. Oder? Da ist ja dann doch, wie du schon neulich festgestellt hast, serienmäßig noch lange nicht alles.
Hm.
Nee. Ist nicht auf Letterboxd.
Ja, ist nicht so leicht, ja. Das bewegt sich definitiv im oberen Drittel, aber wo du dich da eingetaktet hast, ist jetzt die große Frage.
Ach, warte mal kurz. Ja, oder du kannst ja in dich gehen. Ich muss mal einmal kurz nachgucken. Ups. Nur, dass das korreliert, ja. Okay.
Okay, pass auf, ich sage eine 9,5.
Geiler Typ, das ist richtig.
Ist richtig?
Ja. Sehr schön. Ja, ich habe halt, ich war die ganze Zeit so, ist das jetzt eine 10 oder nicht? Ist irgendwie auch affig, dir keine 10 zu geben. Aber
Seinfeld ist die 10.
Zum einen das.
Aha, siehst du.
Was halt nicht automatisch bedeuten müsste, dass Frasier das nicht auch sein könnte. Aber irgendwie ist es mir wichtig. Oder es fühlt sich für mich zumindest so an, dass ich da für mich intern so eine kleine Rangordnung brauche. Und
ja, so ähnlich habe ich mir das tatsächlich zusammengereimt.
Ja. Aber es ist sensationell, Alter. Und ich finde auch, lässt Cheers halt echt alt aussehen.
Ja, glaube ich. Aber auch hier wieder, Cheers ist halt der Urschleim, so weißt du. Daraus haben sie
Fair
halt noch
enough,
was viel komplexeres, geileres gemacht, aber
das ist halt so krass, dass du diese Figur nimmst, die bei Cheers halt schon auch, finde ich, ein Highlight ist, aber wenn du noch nicht da bist, weil ich finde, so wie sich Frasier bei Cheers entwickelt, ist echt spannend, weil das ist schon auch ein ziemlicher Scene-Stealer.
Ja.
Wenn der auftaucht.
Durchaus.
Und ja, also was sie dann daraus gemacht haben, also so ein Spin-Off, Digga. Und dann also halt auch da an diesen Erfolg anzuknüpfen, ne? Mhm. Oder den halt nochmal krass zu toppen. Super abgefahren, ey. Jetzt spielt er einfach gerade wieder diese Figur und das macht er das halt seit über. Also der hat das einfach da schon 20 Jahre in Folge gemacht. Und jetzt Jahre später, oder nochmal 20 Jahre später, spielt er die wieder, Alter.
Mhm. Schon geil.
Zu hart.
Aber vom Alkohol ist er weg inzwischen.
Das weiß ich nicht, oder aber es gab es also so richtig mit Intervention auch am Set und so, ne? Und dann.
Aber nach halt der Betty Ford-Geschichte und so weiter gab es dann noch weitere Probleme, oder?
Nicht, dass ich nicht, das dass gelesen habe, ne.
Okay.
Tja, so viel zu Frasier. Und jetzt du.
Alright. So, ich habe ja gesagt, ich habe zwei Filme, wo ich heute den dritten Teil bringe. Und in diesem Feld der Satz What's up, Pitches? Und dann wissen wir natürlich, um welchen Film es geht. Pitch Perfect, der dritte Teil.
Ach.
Den habe ich mir jetzt angeguckt, um mal ein bisschen Kontrastprogramm zu sorgen hier nach Saw 3.
Mhm. Das ist auf jeden Fall ein guter Kontrast. Das ist
ein guter Kontrast, ja. Den habe ich mir jetzt angeguckt. Regie diesmal zum ersten Mal. Trish Z heißt die Dame. Hat Step Up All In inszeniert. Das ist tatsächlich das Highlight aus ihrer Filmografie.
Im Ernst?
Ursprünglich sollte es Elizabeth Banks machen, die ja so ein bisschen die, also Pitch Perfect basiert ja tatsächlich auf einem Buch, was ich nicht wusste. Das war ja ein Buch. Und da hat sie die Idee von dieser...
Hast du das bei den anderen Rezensionen schon mal erzählt?
Ich glaube, ich habe es erwähnt, bei der allerersten, ja. Und das hat Elizabeth Banks damals adaptiert und hat das aufgeschnappt und so. Insofern ist sie ja auch als Produzentin hier tätig und sozusagen als Creatorin des Ganzen. Und sie wollte eigentlich auf den Regiestuhl Platz nehmen, aber das hat irgendwie nicht hingehauen und deswegen ist es Trish Z geworden.
Was muss das bitte für ein lames Buch sein, ohne das Gesinge?
Mickey Rapkin hat's geschrieben. Also falls du da Interesse hast oder
nee, danke.
Die Leute noch Geburtstagsgeschenke für Lies nächsten Abendtisch brauchen. Nee, lass mal.
Ich bin noch mit Werner Herzogs Biografie beschäftigt.
Wäre das nicht ein cooles Kontrastprogramm, wenn neben Werner Herzogs Biografie einfach mal das Pitch Perfect Buch stehen würde?
Nee.
Gefällt dir nicht? Mm-mm. Das ist so ein bisschen wie der Stuhl, oder?
Wie der Stuhl?
Na, der Stuhl bei Frasier, Junge.
Ach so.
Ein Fremdkörper.
Der Fremdkörper, ja. Ja, nee, da stehen ja auch andere peinliche Sachen, so ist es nicht.
Ach so, dann doch. Direkt neben Pippi im Takatuka-Land.
Mhm.
Ja, drei Autoren-Credits. Mickey Rapkin, der Autor des Buchs und adaptiert zum Drehbuch Kay Cannon, der schon Teil 1 und 2 geschrieben hat, und Mike White, der wiederum...
Wie jetzt? Wirklich?
Ja, weiß, wer Mike White ist.
Ja.
Logisch.
Ja, White Lotus.
Ja, White Lotus und unter anderem auch School of Rock geschrieben und Nacho Libre und so.
Das wusste ich nicht, dass Mike White Pitch Perfect... Also war das bei den ersten beiden Teilen auch schon so?
Glaube auch, ja.
Oh, wow.
Glaube, da war der schon auch dahinter.
Okay.
Und wir kennen ihn natürlich auch als Schauspieler, also vor der Kamera ist er auch definitiv ein bekanntes Gesicht, gerade so in Comedies.
Ja.
Jo. Das ist der Abschluss der Trilogie. Und es war nicht klar, ob ein dritter Teil überhaupt kommt, aber also sofort nach dem Öffnungswochenende von Teil 2 hat man gesagt, alles klar, wir drehen definitiv einen dritten, weil das mindestens war mal wieder ein Mega-Hit.
Ja, dann haben sie leider auch noch unnötigerweise diese Spin-Off-Serie gemacht.
Ja, die werde ich mir nicht mehr angucken, die hat ja dann wenig mit dem Urcast zu tun und mit der Urfilmreihe, sondern ich habe hier die Trilogiebox jetzt abgehakt und darüber rede ich jetzt. Also, zur Story. Der dritte Teil setzt ein, genau 3 Jahre nach dem letzten Film. Und der letzte Film endet damit, dass wir eine Weltmeisterschaft hatten und die Bellas praktisch diese Weltmeisterschaft gewonnen haben.
Mhm.
Aber als Karaoke-Band, beziehungsweise nicht Karaoke-Band, sondern als A Cappella-Band, steht halt nicht der große Ruhm bevor, sondern die haben halt alle irgendwelche komischen Jobs, wo die halt unterwegs sind. Also Fat Amy macht sich irgendwie als Fat Amy Winehouse irgendwie einen Namen und tritt dann irgendwie in einer Einkaufspassage auf und wird dann irgendwie beworfen und ausgebuht. Die andere gibt irgendwie am Imbiss irgendwelche Burritos raus und so, weißt du, und lässt sich da anschreien von Bauarbeitern und so, und das ist alles nicht so geil, was die da mitmachen.
Mhm.
Und deswegen freuen die sich umso mehr, als die eine Ex-Kollegin an die rantritt, nämlich Emily, gespielt von Hailee Steinfeld, die im zweiten Teil dazugekommen ist, und die Bellas einlädt zu einer Performance im Aquarium. Und da findet halt so eine A Cappella-Show statt und da werden die eingeladen und die gehen natürlich davon aus, dass sie da performen. Und freuen sich natürlich mal wieder auf der Bühne zu stehen, weißt du, fangen an da irgendwie Stücke einzustudieren, kommen dann an und dann heißt das...
Ist eine Bühne im Aquarium, Alter?
Ja, das ist halt so eine Benefizveranstaltung. Benefizveranstaltung halt im Aquarium, wo halt vor einem riesen Terrarium, wo halt auch ein Wal drin schwimmt, treten halt die Bands auf.
Ja, ich habe mir das nur auch gerade wegen der Akustik überlegt, ob das so sinnvoll ist.
Technically.
Hey,
denk über die Akustik nach.
Digga, ich war ja neulich in der Röhre, ne? MRT.
Ja.
Und da habe ich mir halt auch wieder gedacht, okay, das klingt...
Die Leute dachten gerade, das wäre irgend so ein Hipster-Café.
Ja, genau.
Ich war neulich in der Röhre und so weiter. Die haben den besten Kakao der Stadt.
Ja, genau. Oder Sonnenbank oder so. Ja, nee, jedenfalls denke ich mir das immer wieder, das ist wirklich wie so ein richtig beschissener Unterwasser-Techno-Club.
Okay.
Wenn dann, was, du warst noch nie
im in Unterwasser-Techno-Club? Nee, war ich noch nie.
Ja, doch, so klingt das.
Hatte ich auch schon mal.
Ja, siehst du, findest du nicht? Weil es klingt dann alles so dumpf und dann hast du aber...
Ja, gut. Ja, gut, okay, man könnte sich dann ein Beat drunter vorstellen oder ein Techno-Beat. Ich hab da...
Ich penne da immer ein.
Kann sein. Ja, ich bin da, glaube ich, auch eingepennt. Ich finde das entspannt.
Was sagt das über uns?
Weiß nicht.
Ja, nur deswegen habe ich mir gerade vorgestellt, was da wohl für eine Akustik in diesem Aquarium ist.
Also zumindest im Film klang sie ganz gut.
Okay.
Wahrscheinlich wurde da noch was abgemischt.
Gut gemischt, ja.
Ist schon ganz interessant, weil die wollten fürs Szenario so einen riesigen Wal, oder was heißt riesigen Wal, die wollten halt so einen Walfisch haben, der da rumschwimmt in diesem großen Terrarium. Und in der Stadt, wo die gedreht haben, weiß ich jetzt gar nicht, wo das spielt, habe ich mir nicht aufgeschrieben, da hatten die zwar schon die Genehmigung eingeholt, dass die im Aquarium drehen dürfen, haben aber dann rausgefunden, die haben keinen Wal.
Aber Rebel Wilson spielt schon noch mit.
Wow, Fettshaming, die wirklich, da sind wir angelangt.
Das war eine völlig themenunverwandte Frage.
Sag mal, was zur Hölle, Alter? So aus dem Nichts? Wirklich, wo ich über den Walfisch rede?
Ja, entschuldige, das sind doch die Besten. Ach ja.
Lee, der mir beigebracht hat, übergewichtig geht nicht mehr, man sagt jetzt mehrgewichtig, aber als Walfisch darf man eine Frau ruhig noch bezeichnen. Das würde man ja wohl noch sagen dürfen. Ne? Ja, logisch ist die dabei, weil ich habe doch erwähnt, dass die jetzt Fat Amy Winehouse...
Ach stimmt, es war ja Fat Amy.
Statt genau, Fat ja. Amy, ja, ja, richtig. Jedenfalls sind die dann in eine andere Stadt zum Drehen gegangen, wo die halt im Terrarium, nicht im Terrarium, wie heißt es, im Aquarium dann Walfisch auch im Hintergrund schwimmen hatten.
Terrarium wäre auch lustig, ja. ja.
Nicht, dass es keine Terrarien gäbe im Aquarium, also ist auf jeden Fing Fall.
Wie das auch noch? Die sind doch nicht im Aquarium, die sind im Zoo, oder nicht?
Nee, na, so Fische und so weiter hast du im Aquarium, die hast du nicht im Zoo.
Ja, Fische, aber in Terrarien sind keine Fische.
Nee, aber Terrarien, wo sich Eidechsen zum Beispiel auch rumkeuchen und fleuchen ja. Und irgendwelche Insekten, die hast
sind doch im Zoo, nicht im Aquarium.
Nee, die sind im Aquarium.
Was?
Auf jeden Fall.
Digga, sie verarschen?
Nee, du willst mich verarschen. Reptilien, Alter, ist doch Teil des Aquariums und nicht des Zoos.
Was?
Na logisch.
Nee.
Ja. Aber 100%. Schlangen, Krokodile, Amphibien, Reptilien und Fische.
Ja,
das Aquarium.
Amphibien, okay, aber Reptilien?
Du hast doch im Aquarium, hast du doch so eine Zugbrücke, wo die Krokodile unten liegen im Aquarium.
Ja, ist doch nicht
im
Zoo. Die Krokodile, ja, aber du willst mir jetzt... Schlangen das ist auch? Ja kein Terrarium dann.
Ja, aber Schlangen, Skorpione,
das
Insekten
war im
und so weiter.
Aquarium?
Das ist
wirklich?
Alles Aquarium, na klar.
Gesso, ich bin dreimal die Woche im Zoo, was willst du mir eigentlich erzählen nochmal?
Naja, die sucht im Zoo auf jeden Fall die Ameisenfarben, so. Also kannst du lang suchen.
Ja, das ist ein anderes Gebäude. Das spannendste Terrarium überhaupt, Alter. Fucking Ameisenfarben.
Zahlst 15 Euro, um Ameisen zu sehen. Was soll der Scheiß?
Okay, ja gut, nee, aber die performen im Aquarium.
Ja, die performen im Aquarium.
Ohne Wahl.
Genau, ohne Wahl. Aber die Bellas sind nicht eingeladen, sondern Hailee Steinfeld performt da als Emily mit ihrer Combo und die sagt so, ach so, ihr habt verstanden, dass sie auftritt. Entschuldigung, das war ein Missverständnis, weil ich habe euch nur eingeladen, damit wir uns mal wiedersehen und so. Und die waren natürlich super enttäuscht und waren jetzt darauf irgendwie eingestellt, dass die jetzt wieder performen dürfen. Aber es gibt eine Gelegenheit zu performen, weil Aubrey, die ursprünglich ja im Pitch Perfect 1 so die Leaderin der Gang war, die hat einen Vater und der ist in Übersee stationiert bei der US Army. Und es gibt eine Gesellschaft, die heißt, oder beziehungsweise eine Organisation, die heißt USO. Das ist die United Service Organization und die sind dafür zuständig, amerikanische Truppen, die im Ausland stationiert sind, zu unterhalten, zu supporten. Mhm. Und deswegen gibt es da viele Sänger, Bands, Schauspieler, die da unter anderem hinziehen. Was ganz interessant ist, Adam Devine, war gerade bei der USO, also im wahren Leben, deswegen taucht er im dritten Teil nicht auf zum ersten Mal, nachdem er bei Teil 1 und Teil 2 mitgespielt hat, weil der nämlich parallel zu tun hat, indem er die richtigen USO-Truppen unterstützt hat und deswegen konnte er nicht bei dem Dreh mitmachen, fand ich schon ganz interessant.
Okay. Siehst du übrigens, bei ihm bin ich mir ziemlich sicher, dass er Devine heißt.
Das mache ich jedes Mal falsch, okay. Ja.
Und Adam Levine.
Adam Levine und Adam Devine, das erklärst du mir, ja. Glaube ich, jedes Mal und ja. Kann sein.
Sorry.
Aber zumindest hast du Dean Burgin gelernt. Das ist ja auch schon mal was wert.
Chavatel Achutoy.
War das Hakan?
Ja, klar.
Alter, machen wir nochmal.
Chavatel Achutoy.
Ich kann nicht mehr. Wirklich, so hat ihn ausgesprochen?
Ja, natürlich.
Was ist das, Alter? Was ist das für eine Sprache, Alter? Ah,
weißt du, nicht mehr, da haben wir uns schon in der Aufnahme.
Wie geil ist das denn? Alter?
Du hast doch schon in der Aufnahme schon kaputt gelacht, Alter, weil er das nicht hat bekommen.
Doch, stimmt, aber jetzt muss ich nochmal hören, Alter.
Chavatel Achutoy.
Achutoy. Ey, da sind Buchstaben drin, Alter, die da gar nicht auftauchen. Okay, ein paar Kollegen haben wir jetzt auch nochmal gedisst.
Chavatel Achutoy.
Auf jeden Fall. Gruß an Hakan. Alter, wie geil ist das denn? Ja, genau der.
Ja.
Okay, ganz so schlimm war es nicht bei Adam Devine. So, jedenfalls, okay, pass auf. Also die Bellas reisen dann praktisch nach Europa. Und die sollen erst in Spanien spielen, die sollen in Italien spielen und in Frankreich. Das sind so die Stationen. Und der Main Act des Ganzen ist DJ Khaled.
Im Ernst? Alter.
Der ist der Star des Ganzen. Der wird halt da von allen bewundert. Und es gibt 3-4 Bands, die da praktisch spielen. Das ist schon eine absurde Story, Alter. Dass die ausgerechnet DJ Khaled finden als Main Act. Und dann, wenn du es geschafft hast, Alter, ausgewählt zu werden, darfst du Vorband von DJ Khaled.
Vor allem, ey, als A Cappella-Truppe Vorband von DJ Khaled zu sein, stelle ich mir auch sehr geil vor. Das Publikum ist bestimmt dankbar.
Ja, okay, das spielt aber wiederum eine Rolle, weil die anderen Bands nämlich nicht A Cappella sind. Und hier hat man zum ersten Mal nämlich, dass die Bellas gegen richtige Instrumente antreten müssen und gegen Bands, die halt Instrumente spielen und so, die halt eben nicht A Cappella unterwegs sind. Und dazu kommt noch erschwerend, dass DJ Khaled dann im späteren Verlauf, weil die anderen sich ziemlich dumm anstellen, nur Becker haben will. Also die Hauptrolle von Anna Kendrick, die ja auch DJing ist und dann so Beats samplet so und voll freestylt und dann darauf singt. Und der ist so geflasht.
Scheiße, wirklich?
Der ist so geflasht, dass er sagt, er möchte sie haben, aber ohne die anderen. Mhm. Das sorgt natürlich auch für den einen oder anderen Konflikt.
Ja.
Ja, ja. Drama, Drama, Drama.
So. Besser DJ Drama dahingestellt, aber der spielt ja keine Rolle mehr.
Nee, der spielt keine große Rolle mehr. Und da geht's darum, wer sich da durchsetzt von denen. Und wir haben in der Besetzung natürlich wieder Anna Kendrick als Becker, wir haben Rebel Wilson als Fat Amy, so von den anderen. Britney Snow spielt wieder mit, Anna Camp, Hailee Steinfeld ist dabei, habe ich schon erwähnt. Und dann haben wir, wie in den ersten beiden Teilen, John Michael Higgins und Elizabeth Banks, die das Ganze irgendwie so moderieren und begleiten und so ein Making-of draus machen, indem wir eine Kamera dabei haben. Neu dabei ist Ruby Rose,
oh Gott,
die Sängerin ist von einer von den Konkurrenzbands. DJ Khaled, wie gesagt. Und den Vater von Fat Amy, hier mal ziemlich Hochkaräter, der wird gespielt von John Lithgow.
Okay.
Der taucht die auch nochmal auf, weil der ist auch ein Soldat, der sich damals, als sie noch ganz klein war und als sie noch ein kleines Mädchen war, verabschiedet hat und den sie seitdem nicht gesehen hat.
Und ist Ruby Rose irgendwie eine Bereicherung für die Nummer?
Naja, die macht das, was sie immer macht. Also die guckt halt böse und ist halt super arrogant und ist halt auch sozusagen die Competition der Girls.
Okay, aber ja, es klang ja so, als würden die jetzt auch untereinander konkurrieren.
Nee, nicht wirklich, weil ich fand es auch ein bisschen komisch, weil in dieser Mädchentruppe, also in dieser A-Cappella-Gruppe der Beckers, kommt dann auch Hailee Steinfeld einfach mit. Hailee Steinfeld war ja ursprünglich die...
Du meinst, sie hat eine eigene Truppe?
Genau, sie hat eine eigene Truppe, hat die ins Aquarium eingeladen, aber dann, als es heißt so, ja, pass auf, aber wir können trotzdem performen, wir gehen da und da hin, ist ja Hailee Steinfeld auch in dieser Bar mit dabei, wo die das absprechen. Mhm. Und sie sagt dann, okay, alles klar, let's go. Also sie ist da auch mit drin. Also insofern sind die nicht untereinander am Konkurrieren. Du meinst jetzt mit dem Ding, dass Becker alleine auftreten soll und so. Ja, das will ich natürlich nicht verraten, wie das ausgeht. Aber eins kann ich verraten, es geht hier auf jeden Fall bergab mit dem dritten Teil. Weil hier wird noch so eine abstruse Actionsequenz eingebaut, wo Fat Amy auf einmal Nahkampf trumpfen kann, weil nämlich die Beckers komplett entführt werden von einer bestimmten Person hier aus der Handlung. Und Becker und Fat Amy sind halt die einzigen, die irgendwie nicht da in dieser Truppe mit drin sind, als die entführt werden. Und dann müssen die auf so eine Yacht und müssen die anderen befreien. Wo es dann halt auch Kampfszenen gibt, wo ich denke so, Alter, und eine Explosion. Wo ich denke, was? Jetzt übertreiben sie auf jeden Fall. Die Songs sind nicht besonders erwähnenswert. Da hat man in den ersten beiden Teilen auch einiges mehr. Also hier so die Highlights sind hier Toxic von Britney Spears und so hier Cake of the Ocean und so eine Sachen. Also auch nichts, wo du jetzt sagen würdest, das sind jetzt Songs, die ziemlich geil performt werden, sondern es ist halt irgendwie alles nichts Besonderes. Und geht halt bergab mit der Reihe. Und deswegen ist auch gut, dass sie nach dem dritten Teil da die Reißleine gezogen haben. Also war nicht so doll. Also hat eine gewisse Kurzweiligkeit natürlich über diese 93 Minuten. Mhm. Passiert natürlich was, aber so mit diesem Höher, Schneller, Weiter haben sich hier keinen Gefallen getan. Das ist dann irgendwie, ist relativ belanglos geworden.
Na, schade.
Ja. Also John Lithgow war hier schon ein ziemlicher Fremdkörper auf jeden Fall. Er performt dann von Chicago dieses Hard to Say I'm Sorry, so, weißt du, um sich irgendwie bei seiner Tochter zu entschuldigen und spielt dann so ein bisschen damit, dass er nicht singen kann, weil er sagt dann so, ja, jetzt verzeih mir endlich, sonst muss ich hier diesen Song noch weiter singen, weißt du, sonst muss ich den zu Ende bringen und so, das finde ich ganz witzig. Und es gibt so ein paar Momente, wo eine Erklärbär-Person wieder so fungiert in diesem Film und dann sagt eine von den Beckers irgendwie, that's a lot of exposition, so, weißt du, die spricht dann das aus, was der Zuschauer wahrscheinlich in diesem Moment denkt.
Ja.
Also so ein paar Meta-Witze sind schon ganz cool.
Okay.
Und John Michael Higgins und Elizabeth Banks sind natürlich wieder ganz witzig so in der Interaktion, aber insgesamt ist das nicht mehr ganz so geil. Also viel natürlich USA und Truppenbetreuung und DJ Khaled kommt auf die Bühne und erzählt so, ja, wir sind stolz auf euch und so und USA und unsere Unterstützung ist euch sicher und bla, wo ich auch denke, ja gut, finde ich auch ein bisschen zu patriotisch, hättest da auch nochmal ein paar Schippen draufgelegt.
Na gut, damit kann man halt bei einer bei einem gewissen Klientel kannst du damit punkten.
Ja gut, klar. Wahrscheinlich beim amerikanischen Klientel hauptsächlich.
Ja, ach was.
Aber das, was aufging auf jeden Fall bei dem Film, war das Einspielen. Weil das war wieder ein Mega-Hit gewesen.
Echt?
45 Millionen gekostet, 185 Millionen eingespielt.
Okay, wow.
Also wieder mal eine Cash-Cow. Und was ich krass finde, die ersten beiden Pitch-Perfect-Teile mit School of Rock sind die drei erfolgreichsten, finanziell erfolgreichsten Musikkomödien aller Zeiten. Oh. Also was Allgemein-Comedies angeht, sind alle drei Pitch-Perfect-Teile in der Top 100.
Okay.
Was das Box-Office-Einspiel angeht. Und wenn du jetzt noch das Ganze unterteilst in Musik-Comedies, dann School of Rock und Pitch-Perfect 1 und 2 Top 3.
Hm.
Schon krass. Also super erfolgreiche Reihe.
Mhm.
Deswegen auch krass, dass sie hier gesagt haben, hat wahrscheinlich mit den Schauspielern zu tun, die dann gesagt haben, so drei Teile reichen. Anna Kendrick, Fat Amy ist nicht mehr fett und passte dann wahrscheinlich nicht. Aber ich würde mich jetzt nicht wundern, dass sie da vielleicht nochmal einen Aufguss machen oder Netflix da vielleicht einen vierten Teil einkauft und denen eine Menge Geld bietet.
Ja.
Mal gucken. Im Moment ist es auf jeden Fall eine abgeschlossene Trilogie und da der dritte Teil, soweit ich weiß, sollte der Abschluss sein.
Okay.
Ja, kein großes Highlight, aber man kommt durch. Drücken wir es mal so aus.
Mhm.
Punkte.
Ja.
Oder hast du noch Fragen?
Nee.
Müssen wir nicht in Länge ziehen. IMDb 5,8, Metascore 40, Letterboxd 2,5.
Mhm. Ja, ich sehe dich in einem ähnlichen Bereich wie den IMDb-Score. Die Frage ist halt nur 5,5 oder reicht das noch für 6? Ich bin mal wieder optimistisch und sage 6.
5,5.
Verdammt. Ja, gut.
Zu optimistisch. 5,5 ist. Ja. Das ist auf jeden Fall mit Abstand der schwächste Teil. Ich konnte ja selbst mit dem zweiten Teil, der ja schon zerrissen wird von allen, der war ja noch okay, aber hier merkt man schon, hier sind Abnutzungserscheinungen.
Mhm.
Ja, Pitch Perfect 3. Fertig.
Okay. So, und ich habe schwer inspiriert, auch hier wieder, durch die Ja-Hier-Filme-Jungs, habe ich mir den nächsten Film angeguckt.
Nächsten weirden Film, oder was?
Nee. Ich fand es insofern interessant, weil der bei einem der Jungs auf der besten Liste des letzten Jahres gelandet ist und auf der Flop-Liste von einem der anderen Jungs.
Mhm.
Und dass dieses kontroverse Ding hat mich dann doch interessiert. Und so habe ich mir Wonka angeguckt.
Ach.
Ja.
Okay. Hoffi wird sich freuen über das Vorschaubild.
Naja. Abwarten. Vielleicht sehe ich das ja ähnlich.
Stimmt.
Wie er.
Hast du die Rezension von denen angehört, oder?
Habe ich danach gemacht, ja. Ich habe erst mein Zeug geschrieben und dann habe ich mir angehört, wie die darüber gesprochen
haben. Was das Pro und Contra war. Anständig, okay. Mhm. Bin ich mal gespannt.
Ja.
Ein Weihnachtsfilm bringt er jetzt mal wieder, hier im Februar.
Classically. Das ist also für dich ein Weihnachtsfilm, ja?
Schon, ja.
Okay, hier geht's mal so gar nicht um Weihnachten.
Das ist ein weihnachtliches Szenario.
Nee, also es ist auch nicht, Weihnachten existiert noch nicht mal in dem Film.
Aber es ist weihnachtliche Stimmung in dem Film.
Warum?
Weil es um Geben geht und um Herzlichkeit.
Nö.
Aber es geht um Schokolade.
Ja.
Ja, Schokolade gibt's auch zu Weihnachten.
Ah ja.
Mhm. Da haben wir doch schon eine Parallele.
Ja, gut. Muss ja auch jeder Film, wo es um Skifahren geht, irgendwas mit Weihnachten zu tun haben, weil es da Schnee gibt. Also.
Oder ein Porno.
Ja.
Könnte auch sein.
Das okay.
Skifahren.
Wonka, ein 125 Millionen Film von Paul King. Und von Paul King hatten wir ja schon Paddington 2.
Ach, von dem ist der. Mhm.
Und die mochte ich ja beide. Mhm. Das sind mitunter wirklich coole Filme. Und der hat 17 Credits. Unter anderem auch noch Come Fly With Me gemacht. Das war eine Serie, die ich sehr geliebt habe, weil das von den Little Britain-Machern ist. Mhm. Ist auch mit Matt Lucas und den Namen von dem anderen habe ich jetzt gerade nicht parat. Die spielen da auch sämtliche Rollen.
Okay.
Und da geht's halt um so einen Flughafen und Fluggesellschaft. Und fand ich damals auch sehr lustig. Und das ist auch von Paul King gewesen, beziehungsweise er hat da Regie geführt.
Mhm, sagt mir gar nichts.
Aber Little Britain kennst du?
Little Britain kenne ich, ja. Aber ja. Auch noch nie reingeguckt.
Ach, okay.
Immer nur so irgendwelche so Ausschnitte, die so bei Social Media gepostet Alter, wurden.
Das ist so lustig. Mhm. Und eben Come Fly With Me fand ich da schon auch sehr witzig.
Okay.
Ja, aber Wonka basiert auf einer Geschichte von Roald Dahl und ist jetzt halt schon, wenn du so willst, der dritte Aufguss des Ganzen. Mhm. Geschrieben basierend auf der Geschichte haben das dann eben auch Paul King zusammen mit Simon Farnby, den ich hier auch schon mehrfach hatte, weil der eben auch Paddington mitgeschrieben hat. Der hat als Autor 10 Credits. Ich kenne den aber aus dem Hauptcast von Ghosts, der BBC-Serie.
Mhm. Ich erinnere mich.
Wo es ja auch den amerikanischen Ableger gibt und da demnächst auch noch andere Länder dazukommen. Deswegen auch echt ein erfolgreiches Ding. Und Simon Farnaby hat auch bei Ghosts halt mitcreated und ist da im Hauptcast. Und hier sind sowieso, ich habe 3 Leute gezählt aus dem Hauptcast von Ghosts, die hier im Cast sind. Mhm. Also irgendwie scheint es da, über Simon Farnaby halt diese Verbindung zu geben. Timothy Chalamet spielt natürlich Willy Wonka. Und dann gibt es schon auch noch ein paar andere prominente Menschen. Jetzt erzähle ich erstmal die grandiose Handlung. Also ich habe erstmal, das muss ich vorweg sagen, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass das ein Musical ist oder dass hier so viel gesungen wird.
Hat's du nicht?
Nee.
Okay.
Ja, war doch früher auch nicht so. Also nicht
nee, in dem Ausmaß. Nee, aber ich habe es mitbekommen und ich dachte, das hat mitunter was damit zu tun, dass du auch gesagt hast, dass du keinen großen Bock hast, den jetzt im Kino zu sehen.
Weil wir diskutieren weil ja ich immer, den was Trailer halt schrecklich fand.
Ja, gut, das auch. Aber wir diskutieren ja darüber, welche Filme wir im Kino sehen und da hast du mich ja gefragt, sag mal, Wonka gucken wir wahrscheinlich nicht im Kino und dann bin ich zu dir eigentlich kein großes Interesse, hast du ja gesagt, ich auch nicht.
Ja, hätte auch nicht sein müssen, das kann ich jetzt auch schon mal vorausschicken.
Dachte ich mir.
Ja, ich bin auch also so ein bisschen hin und her gerissen wieder zwischen fasziniert darüber, dass das in der Form gemacht wurde und irgendwie schockiert darüber, dass so ein Film dann wieder so einen Erfolg feiert, weil aus diesen 125 Millionen sind fast 590 Millionen geworden. Das Ding war super erfolgreich und war ja mitverantwortlich dafür, dass das Studio, der war ja in den Top 3 Ende letzten Jahres. Und damit, das war ja, habe ich ja erzählt, das war, glaube ich, Warner, ne? Die dann alle 3 Filme in den Top 3 hatten. Und das war ja auch Rekord. Und da war der halt mitverantwortlich für. Und ja, das Einspiel spricht genau dafür. Also, die Handlung sieht so aus, dass jetzt eben hier dieser junge Willy Wonka, ein aufstrebender Zauberer, Erfinder und natürlich Schokolatier, der kommt jetzt aus irgendeinem Grund, am Anfang sehen wir den auf so einem Boot, wie er halt in Europa ankommt, um da einen Schokoladenladen aufzumachen. Er hat dann nämlich jetzt einen speziellen Ort, da gibt es eine sogenannte Galerie Gourmet, wo so mehrere Schokoladenläden sind und ausgerechnet dort will er auch einen aufmachen. Ist halt auch schon so, also eine Marktforschung scheint es da nicht gegeben zu haben. Ich finde, man muss sowieso wahnsinnig viel einfach so kaufen, wie es halt erzählt wird, weil mir erzählt sich nicht, warum der ausgerechnet dahin geht. Mir erzählt sich nicht, warum er dann auch dort unbedingt bleiben will, wenn es da so viele Schwierigkeiten gibt und warum er unbedingt an dem Spot seinen Laden aufmachen will, wo die Konkurrenz am größten ist. Also, weil es gibt hier nämlich so ein Schokoladenkartell. Mhm. Das sind 3 Typen, das sind auch gleichzeitig unsere Antagonisten und die kontrollieren da den Süßigkeiten-Flow in der Stadt. So, die haben eben diese 3 Schokoladenläden und haben da so ein Monopol. Und jetzt kommt Willy Wonka an und möchte da einfach alles irgendwie aufbrechen oder halt mit seiner Schokolade denen den Rang ablaufen. Er kommt am Anfang mit so ein paar Münzen in der Tasche in diesem fiktiven Ort an, der auch vereinzelt nach Deutschland aussieht, weil du manche Schilder halt auf Deutsch hast, andere wiederum dann auf Französisch und so. Es ist halt einfach...
Ist Europa.
Blanco Europa. Mhm. Und er kommt da mit ein paar Münzen an, die er dann aber auch verliert, ausgibt und dann hat er relativ schnell nichts mehr und dann wird er von einem Herrn namens Bleacher angesprochen und der bietet ihm auch gleich eine Unterkunft an und sagt, wir haben da so ein kleines Hotel, da kannst du für eine dieser Münzen kannst du dann da die Nacht verbringen und ist alles total nice und brauchst dir keine Sorgen machen. Dann stellt er ihm der Chefin des Ladens vor, das ist Frau Scrubbit, gespielt von Olivia Colman. Die ist also die Betreiberin dieses fragwürdigen Etablissements und dort muss er dann einen Vertrag unterschreiben für dieses Zimmer. Da kriegt er dann auch schon von seinem zukünftigen Sidekick Noodles, kriegt er schon gesteckt, so, hey, lies das Kleingedruckte. Und Problem ist, Willy kann nicht lesen. Tut dann so, als würde er es lesen und unterschreibt dann das Ganze und hat damit im Grunde eine Leibeigenschaft unterschrieben, weil halt im Kleingedruckten steht, dass er halt für alles extra zahlen muss, Benutzung der Seife, Benutzung der Treppen, Benutzung des Betts und. Und so muss er halt statt ein Ding von der Währung, ich habe vergessen, wie die Dinger heißen, Sovereign, genau, ist die Währung, ein Sovereign, und statt einem muss er dann plötzlich 10.000 bezahlen und kann das nicht und dann muss er das abarbeiten in der Wäscherei, die im Keller unten ist. Und da wird er dann eben eingesperrt mit ein paar anderen Ärzten, die halt das gleiche Konzept gefahren haben und so in dieser Wäscherei gelandet sind. Mhm. Und zusammen mit diesem Trupp plant er dann eben durch das heimliche Verkaufen seiner Schokolade genug Geld zusammenzukriegen, um da rauszukommen. Digga, mir ist während des Films die ganze Zeit irgendwie so der Gedanke gekommen, der ist einfach ein fucking Crack-Dealer. Das ist einfach New Jack City. Der kommt hier rein, also die Story, ne? Der kommt irgendwo hin, wo es einen etablierten Markt gibt. Er will aber mit seinem neuen Scheiß irgendwie, den er geiler findet, das alles aufbrechen und den Laden übernehmen und macht das, indem er halt heimlich, illegalerweise, weil es wird dann, ihm wird irgendwann auch untersagt, da Schokolade zu verkaufen, verkauft er also illegalerweise heimlich auf der Straße seinen Scheiß und macht die Leute hart abhängig.
Okay.
Ist einfach ein fucking Crack-Dealer.
Wesley Snipes all over again.
Ja, genau. Wie hieß er? Nino Brown.
Nino Brown, ja, genau. Ja, ich auch gerade überlegt, stimmt.
Ja.
Legendär.
Also, Nino Wonka macht dann so sein Ding.
Nino Wonka.
Ja, das ist schon, ey, und das Harte ist, dann ist halt wirklich, wird immer total unmotiviert drauf losgesungen. Und, ey, Chalamet, auch wenn ich den Jungen talentiert finde, singen ist jetzt nicht seine stärkste Facette, finde ich. Mhm. Und so tänzerisch geht das schon klar, aber auch da, der ist natürlich kein Fred Astaire und
kein Ryan Gosling.
Na gut, weiß ich nicht. Ja, also jedenfalls finde ich halt diese ganze Prämisse, dass er jetzt da in diesem Waschsalon eingesperrt ist, zur Zwangsarbeit verdonnert wurde. Ich habe mich so schwer getan, weil ich mich dauernd gefragt habe, warum macht er nicht das, warum macht er nicht das, warum macht er nicht das? Vor allem, das Ding ist, musst du so vorstellen, er hat diesen Stock, das klassische Wonka-Outfit, also schon auch aus den 70ern, er hat halt diesen Mantel, diesen Hut und den Stock. Und der Stock kann so ein paar fancy Sachen und der Hut ist im Endeffekt wie der Bart von Captain Caveman. Der holt da unendlich Sachen raus. Mhm. Und deswegen dieses Zaubern, es wird hier halt so eine Märchenwelt aufgemacht, was sich mir halt null erzählt, vor allem wenn du am Ende siehst, wie er dann an seine Schokoladenfabrik kommt und was er da einfach mal kurz mehr oder weniger durch Fingerschnipsen halt irgendwie aufstellt. Ich habe mich während des Films schon die ganze Zeit gefragt, wieso ist das ein Problem, dass er da eingesperrt ist? Der könnte einfach gehen, Alter. Weil er ist dann auch die ganze Zeit draußen, um heimlich seine Schokolade zu verticken. Mhm. Ich denke mir die ganze Zeit, warum gehst du nicht einfach? Ja klar, also er will den anderen noch helfen, aber wenn er anscheinend einfach irgendwo eine fucking Fabrik zaubern kann, warum kann er nicht irgendwas zaubern, um die da rauszuholen? Wo ist da das Problem? Ich verspüre überhaupt nicht diese Bedrohung, weißt du? Dass das irgendwie für unseren Protagonisten hier ein Problem darstellt. Die Situation, in der er ist, das ist alles so schwer zu glauben und halt auch so inkohärent, weil jetzt eben, wenn ich dieses Märchen schon glauben soll und er hat irgendwie gewisse Kräfte, dann muss mir halt auch glaubhaft gemacht werden, dass jetzt die Situation, aus der er angeblich nicht rauskommt, nicht einfach durch seine Kräfte zu beheben wäre.
Das Inkohärente hast du ab und zu mal bei Marvel-Figuren auch bemängelt, dass sie manchmal so super Power haben
wenn's um
und
die Kräfte,
dann in anderen Szenen dann irgendwie auf einmal sind nicht mehr zu sehen.
Sowas stört mich halt, weißt du, weil ich werde ja genötigt, in diese Welt einzutauchen und mache das ja freiwillig. Aber dann muss es halt auch stimmig sein. Weil dann muss ich diese Welt ja auch glauben und da gibt's einfach so viel, was ich nicht glaube oder was halt eben widersprüchlich ist in dem, was die hier aufmachen. Ja, und eben, also Hoffi ist sehr auf die Message des Ganzen eingegangen und wie fragwürdig das ist, da bin ich voll bei ihm. Das, jetzt ist das halt trotzdem für mich irgendwo die Sorte Kinderfilm oder ein Film, der für Kinder gemacht ist.
Ja, das wieder zu sehr aus der politischen Sicht gesehen.
Naja, also dass der da auch damit eine fragwürdige Message hat, das steht außer Frage, weil im Endeffekt wird halt eben erzählt, dass du, ja, kannst halt Drogen dealen und läuft.
Da sind sie wieder auf jeden Fall, die beiden Bros und Geister.
Jetzt mal auch da, Alter, ganz ehrlich, das heißt ja, wir haben jetzt abends nichts zu essen und so und dann kommt er und sagt, ja, hier, hast du Schokolade? Die so, was, wie Schokolade? Ja, ist viel geiler als diesen Brei, den du da hast.
Schmeckt auch besser.
Auch so, ey, endlich mal ein solides Abendessen.
Geil.
Ordentlich Schokolade. Und vor allem die Schokolade macht ja dann auch was mit ihm. Der hat ja so magische Schokolade, ne? Die lässt sich dann fliegen oder irgendwelche Dinge sehen, verändert dich körperlich. Du siehst plötzlich die abgefahrensten Sachen. Das ist ein Requiem fucking Drogendealer, Alter. Ja. Und das macht er dann eben mit allen, mit Kindern und sonst was. Und es gibt dann halt diese drei Antagonisten. Achso, Bleacher wird von Tom Davis gespielt. Den hatte ich auch in Paddington 2. Und der ist witzigerweise das britische Pendant zu Will Arnett in Murder in Successville.
Ach, okay, wie lustig.
Ja.
Heißt das auch Terry Seattle?
Nee.
Heißt anders, okay.
Ja. Aber das werde ich mir mal angucken, weil da hast mich jetzt natürlich neugierig gemacht.
Ja, check mal.
Ja, dann haben wir diese drei Antagonisten, Slugworth, Prodnose und Ficklegruber, gespielt von Patterson Joseph, Matt Lucas, da haben wir ihn, und Matthew Bainton, übrigens einer aus dem Ghosts-Cast. Der Polizeichef wird von King Michael Key gespielt. Der Priester von Rowan Atkinson, Simon Farnaby, spielt hier den Zoowächter. Sally Hawkins ist in einem Flashback die Mutter von Willy Wonka. Und dann das eigentliche Highlight, das einzige Highlight des Films. Der Oompa Loompa wird von Hugh Grant gespielt.
Das einzige Highlight?
Es ist wirklich das einzige Highlight.
Traurig.
Ja.
Okay.
Ja, es gibt, also vielleicht ein, zwei lustige Momente, die aber wirklich überhaupt nichts mit Chalamet zu tun haben. Nur noch so ein paar Nebenfiguren, weil ich finde eben gerade so King Michael Key hat gutes Comedy-Timing, hat er auch gerade so diese Kombination aus Singen und Comedy, hat er ja in Schmigadoon jetzt schon auch echt unter Beweis gestellt.
Hat er.
Und in die Richtung geht das auch mit ihm, finde ich so. Deswegen, also mit so ein paar Figuren kann ich leben. Aber Hugh Grant, also auch wenn er hier halt irgendwie alleinstehend im Greenscreen sein ganzes Ding spielen musste, der Oompa Loompa ist das Highlight des Films. Und ich finde das schon auch krass, ne, weil hier wird wirklich permanent gesungen. Und jetzt so 4-5 Tage, nachdem ich den Film gesehen habe, sind die einzigen beiden Lieder, die ich noch in Erinnerung habe, Lieder, die es in den beiden vorigen Filmen schon gegeben hat. Nämlich diesen Oompa Loompa Song und das Pure Imagination Ding. Und da habe ich Soundtrack halt auch wieder sofort die South Park Referenz halt irgendwie super präsent gehabt, was ich auch wieder tausendmal besser fand als das Ding hier. Alter, ist das ein Unfall. Es ist einfach ein Film über einen Analphabet, der Crack dealt und sein Zeug heimlich und illegal auf der Straße verkauft und Leute von Zucker abhängig macht.
Surprise, surprise. Ich habe immer noch keinen Bock, den Film zu sehen.
Ja, wo ich wirklich nicht gut drauf klarkomme, ist, warum das so anders als Paddington ist, Digga, weil es sind die gleichen Leute beteiligt. Man erkennt auch, dass da mitunter mit Detailliebe, also dass es da eine Detailliebe gab, aber irgendwie das, was so herzerweichend ist bei Paddington, das ist hier komplett nicht vorhanden. Gibt's einfach nicht. Die ganze Story ist so, Alter, das ist so an den Haaren herbeigezogen alles und Nee, Alter. Und vor allem auch, ich find's auch da wieder völlig unstimmig zu dem, wenn man jetzt mal den Film sieht, wo Johnny Depp Willy Wonka spielt. Das ist ja ein Psychopath. Oder? Also ich meine, das ist ein Typ, der richtig einen weg hat und der Kinder hat so, umbringt.
Der hat was Wirres, ja. Und ja, genau. Der ist ein Mörder auch.
Ja. Mhm. Und hier ist er halt der Gutmensch, ne? Der den anderen helfen möchte und es gibt, er hat höchstens so ein, zwei Momente, wo er selber irgendwie den so ein bisschen verwirrt ist, aber halt überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was Johnny Depp da macht. Mhm. Sondern hier ist er halt im Grunde der nette Onkel, der dann auch noch singt und Schokolade verteilt, mit der du fliegen kannst. Boah, Alter, dieser Film hat wieder mal mehr dazu beigetragen, dass ich die Schnauze von Chalamet echt voll habe, ey. Boah, Alter.
Ja, so langsam ist man sich dem überdrüssig, ja, dem Timothy. Schauen wir mal, was Dune 2 macht. Ob er das wieder so einigermaßen herstellt.
Naja, ich hatte dann auch, weil ich die Gene Wilder-Version kenne ich ja immer noch nicht. Mhm. Und das will schon was heißen, wenn du, während du einen Film guckst, Bock auf einen Film von 50 Jahre davor bekommst.
Mhm. Hätte ich doch lieber den gesehen.
Ja, ohne Scheiß. Ich dachte die ganze Zeit, Mann, ich kenne nur Ausschnitte von Gene Wilder als Wonka und die find's geiler.
Ja.
Ja, irgendwie, nee. Beschränkt sich dann auf das, was ich gesagt habe.
Wie viel nimmt denn Hugh Grants Charakter ein im Film?
Wenig.
Taucht nicht oft
auf. Ja, lass das 4-5 Szenen sein.
Oha.
Mit einem Umpa-Lumpa, das war's. Mhm. Ja. Geht eine Stunde 56. Wird viel gesungen und man kann sich an nichts erinnern.
Geiler Scheiß.
Oder?
Den er da mitgebracht hast.
You have to see it. Oh also, Mann, ey.
Dietz klang begeistert, aber nicht.
Alter, und auch da wieder, ich bin voll bei Hoffi, ich blick's nicht. Wie zur Hölle kann dieser Film auf irgendeiner Top-Liste landen? Ey, was? Ey, gut, aber vielleicht, ja. Oder hat halt einfach
ich erinnere mich
nur 10 Filme gesehen.
Ja gut, das können wir ausschließen, glaube ich. Den Podcast gibt's ja schon eine Weile.
Nein, ich meine jetzt in einem Jahr. Nicht stimmt, selbst da muss er mehr gucken, ne?
Ja, definitiv.
Ja.
Das wäre deine einzige Entschuldigung gewesen, wie dieser Film in die Top 10 kommt.
Natürlich, Alter.
Wenn du maximal 10 Filme gesehen hast.
Aber gut, also das haben wir jetzt eh festgestellt.
Wie geil.
Der Dietz mag ja auch Rocky nicht, insofern.
Ja.
Dann halt Wonka. Das muss dir geben, Alter. Der hat ja in dem Jahr, wobei, nee, ich glaube, die haben ihre Top-Listen auch so aufgezogen, dass das aktuelle Releases sein müssen, ne?
Ja.
Ich dachte mir schon, das kann ja nicht sein. Nee, ja. Stimmt nicht, Rocky war eben Jahr davor. Weil das wäre halt so ein Ding, wo ich mich frage, wie zur Hölle kannst du Wonka besser finden als Rocky? Aber jedem das Seine. So, ich lese jetzt mal die Punkte vor. Mhm. Die sind nämlich gar nicht schlecht. 7,1 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 66 und Letterboxd 3,4.
Ja, das stimmt. Das klingt gar nicht so, wie du gerade klangst. Und glaube nicht, dass du in der Area bist. Sondern weiter unten. Ich sage eine 2. Drei sind es noch geworden?
Ja.
Okay.
Weil eben so den ein oder anderen Schauwert und die ein oder andere Nebenrolle, aber wenn dir halt auch hier wieder, ne, wenn dir halt die Hauptfigur durchgehend auf den Keks geht, das hilft so einem Film halt nicht.
Ja, logisch. Ja, eine 3 ist auf jeden Fall keine Empfehlung, das hörte man raus.
Ja.
Mensch.
Dann doch wirklich lieber Nino Brown.
Ja.
Muss ich immer wieder gucken, oder New Jack City.
Ja, gut. Dass New Jack City besser ist als Wonka, das hätte ich dir ungesehen auch erzählen können.
Ah ja?
Ja, wahrscheinlich schon.
Hallo, der ist auf Top-Listen von renommierten Filmkritikern.
Renommierte Filmkritiker.
Jetzt mal ohne Scheiß. Also das ist jetzt irgendwie eh die Ja-Hier-Filme-Werbe-Episode. Aber
stimmt.
Wir halten ja schon sehr viel von den Jungs.
Ja, aber niemand von den Vieren ist renommiert, wenn du jetzt Ja noch damit reinnimmst. Keiner von denen.
Wo fängt es denn an mit renommiert
werden? Bei uns halt.
Genau, wie dieses Bild, was du mir neulich geschickt hast. So. Wir sind Filmkritiker, wir schreiben Rezensionen auf Letterboxd.
Ja, genau, das war geil.
Mach ich ja noch nicht mal, aber
nicht mal das,
Mensch, ja. Sind wir renommiert.
Ja, da muss ich an dich denken und dein Bild über Letterboxd.
Ja, aber es passt doch genau so, ey. Das ist es doch. Ja.
Nee, ich halte schon. Du bist
ein Filmkritiker.
Ich halte schon, also gut. Ich hatte bei allen Meinungen, bei Ja, hier Filme hatte ich schon abstruse Gedanken, so, wo ich gesagt habe, okay, bei Hoffi war es so, dass er zu politisch an bestimmte Filme rangegangen ist, wo ich gesagt habe, das will der Film gar nicht. Siehe Forrest Gump und Co. Bei Dietz waren es auch bestimmte Meinungen und auch Jan war schon teilweise bei Filmen so konträr mit seiner.
Naja, aber das ist doch das ganze Konzept von so Filmpodcasts, Filmkritiken und so weiter. Es geht ja sowieso nur drum, seine Meinung bestmöglichst verteidigen zu können. Oder halt so, seine Meinung so darzustellen, dass da möglichst viele Leute was mit anfangen kann. Und dann ist es ja ein wahnsinnig großes Glücksspiel, ob die Leute deine Meinung teilen oder nicht. Also das merke ich auch immer wieder, wenn dann Feedback kommt von Leuten, die sagen, boah, nein, wie kann er diesen grandiosen Film irgendwie so niedrig bewerten und so weiter. Und ich finde, da muss man halt schon auch differenzieren, weil jeder kann seinen Geschmack in irgendeiner Form verteidigen. Man muss den auch nicht möglichst wasserdicht begründen können, damit dieser Geschmack legitimer ist, ne? Und ich finde, nur weil man einen Film schlecht bewertet, heißt das ja noch lange nicht, dass man ihn deswegen als nicht sehenswert betitelt. Weil ich finde, es gibt katastrophale Filme, wo ich trotzdem sagen würde, das muss man irgendwie gesehen haben. Oder das hat halt irgendwie einen Mehrwert, wenn du es geguckt hast, auch wenn es als Film hinterher, wenn da keine gute Note dran steht, von meinem Geschmack aus, weißt du?
Nicht gut, aber sehenswert. Hatten wir das nicht im ersten Jahr?
Ja.
Sowas in der Richtung, die Diskussion?
Da wahrscheinlich gibt es jetzt genau Stellen, wo ich mir gerade selber hart widerspreche.
Oder wo du gerade nochmal das gleiche zitierst,
ich bin, was du. Ja, siehst du, ich weiß es noch nicht mal. Kann sein, dass ich eben, aber zum Thema, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ich finde halt, es ist immer eine Momentaufnahme. Und wenn man aber irgendwie, man kann ja erzählen, was man da interessant gefunden hat, ohne dass man es gleich gut gefunden haben muss. Weißt du, ich meine?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, also es löst ja ein Gefühl aus, wenn du oder ich Filme zerreißen, die einem bestimmten Hörer oder einer bestimmten Hörerin dann irgendwie nahe gehen und dann fühlen die sich getriggert und das ist zumindest auch eine Emotion, sich dann aufzuregen.
Ja.
Und dann kommen wir mit einer anderen Rezension in die Ecke und sind voll auf einer Wellenlänge. So, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so dieser Wechsel.
Und ich glaube, wenn man sich nur bestätigt fühlen würde in seiner Meinung, wäre es auf Dauer auch langweilig.
Ja, ja. Aber umgekehrt genauso. Ich meine, Alessandro hat ja diesen einen Podcast mir geschickt, so, wo du dich nur aufregen kannst die ganze Zeit, weil dieser Typ einfach so den kompletten Film zerlegt.
Ja, das macht auch keinen Spaß, klar.
Und da denkst du auch so, okay, hier ist ja gar nichts Positives, wo ich was rausziehen könnte.
Naja. Und zum Glück sind wir dann ja auch oft genug noch unterschiedlicher Meinung. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute das nur hören, um sich in ihrem Geschmack bestätigt zu fühlen. Das wäre auf Dauer auch echt öde. Deswegen, also verzeiht's mir, wenn ich euren geliebten Film irgendwie schlecht bewerte. Es ist nicht böse gemeint und vielleicht sehe ich das in einem halben Jahr schon wieder komplett anders.
Ja, manchmal
ist es
ja
auch ausgeschlossen.
Manchmal ist es ja auch tagesabhängig, dass du sagst so, okay, vielleicht hat der Film mich auf den falschen Fuß erwischt.
Voll, klar.
Guck den in 3 Jahren nochmal irgendwie in einer anderen Verfassung und schon steht er anders da. Naja. So einen Film habe ich auch. Ja.
Ja.
Die gibt's. Aber klar, nicht zu ernst nehmen. Und ich meine, wir sind, glaube ich, auch selber, dass wir bei manchen Rezensionen auch eingeschätzt haben, dass wir sagen so, das war überhaupt nicht unser Cup of Tea, aber ey, wenn ihr in dem Film Spaß habt oder so, da guckt ihn euch an, ja, bildet euch selbst ein Urteil.
Sowieso, klar.
Die gibt's ja auch. Und dann gibt's die Filme, wo man sagt so, Alter, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand den geil findet. Aber das sagen wir ja hier auch immer.
Ja, ja, deswegen bitte nicht persönlich nehmen. Wir greifen euren Geschmack nicht an.
Doch, doch. Nehmt das persönlich.
So, und jetzt haben wir einen Auftragsfilm. Und das war für uns beide eine Erstsichtung, oder?
Ja, Mann, das war eine Erstsichtung, ja.
Skandalös.
Auch wieder.
Vor allem für dich.
Ja, für mich als Western-Fan ist das schon auch wieder ein dunkler Fleck gewesen, dass ich den nicht kannte. Umso dankbarer bin ich Mr. Pink.
Ich auch.
Und,
auch eine große Lücke für mich, finde ich.
Ja. Insofern cool, dass wir den beide jetzt nachgeholt haben.
Ja.
Wir kannten ja die Tarantino-Version von Django.
Mhm.
Und auch wieder so ein Ding. Haben eigentlich ein Remake oder ein Reboot oder eine neue Version geguckt, ohne die Wurzeln zu kennen und das Original gesehen zu haben. Ist schon ein bisschen traurig als Filmfans. Aber gut, jetzt haben wir es nachgeholt, dank dieses Podcasts. Und fein, dann raten wir erstmal.
Mhm.
Bevor wir hier irgendwas machen.
Gut, ich habe mir für dich 8 Punkte notiert.
Mhm. Dasselbe habe ich mir für dich notiert.
Du Gangster.
8 Punkte.
Mhm.
Ja. Und wie immer bei Mr. Pink, der sehr sample-affin ist und sich darüber freut, dass man auch mal über Songs oder Interpreten redet, die Teile aus diesem Film benutzt haben, werden wir so erstmal einsteigen. Weil dieser Film wurde einige Male gesampelt von Musikern, die mir nichts gesagt haben, muss ich zugeben.
Mhm.
Und da drücken wir erstmal die Samples, die hier benutzt worden sind, oder?
Ja.
Fangen wir mal damit an.
Mhm. Wir können anfangen, Jungs. Geredet worden ist schon viel zu viel und das habe ich im Allgemeinen nicht gern.
Ist eigentlich, also wenn es bei uns nicht ausschließlich drum um Reden gehen würde, wäre das eigentlich auch ein gutes Sample für uns.
Ja? Ja. Auf jeden Fall ist der nicht schlecht. Diesen Teil hat die Band Fahnenflucht benutzt in dem Song Es geht voran. Mhm. Das Album heißt Beißreflex und ist, ich habe mal reingehört, also danach setzen direkt die Drums ein. Das ist so deutscher Punkrock. Erinnert mich stark an die Hosen, wenn du mich fragst. Mhm. Band wurde 1996 gegründet, sind aus Rheinberg im Ruhrgebiet. Und weiß nicht, mir sagten die jetzt nichts. Ist halt so, muss man mögen, so die Richtung. Aber da ja auch Mr. Pink ein großer Fan der Ärzte ist, kann ich mir vorstellen, dass der mit der Musikrichtung was anfangen kann.
Ja.
Und da haben wir noch einen zweiten Sample hier. Der lautet folgendermaßen.
In deinem Alter sollte man sich nicht so viel Sorgen machen, ist nicht gut für die Gesundheit.
Altersshaming, immer gut gesehen hier bei dem Podcast. Der Sample bleibt wahrscheinlich bei Lee drauf.
Ja, klar. Ja, das ist gar nicht schlecht.
Ja, und der Interpret hier heißt Jok. Y-O-K. Wenn ich erstmal tot bin, heißt der Song, der da einsetzt nach diesem Sample. Also beide Samples.
Ja, Sekunde, der heißt auch Jok Quetschen
Power. Was? Ja, Jok Quetscher oder so heißt er.
What the fuck?
Jetzt aber ich bin mit ihm auf Du und Du. Deswegen.
Ach so, ja?
Kann ich den Nachnamen da weglassen. Ah, ja, die sind okay. Dicke.
Ich glaube trotzdem, dass der anders heißt.
Warte mal. Ich habe dir gesagt, ist ja ein Berliner und der fährt ja Taxi und mit dem habe ich mich schon unterhalten.
Ach so, ja?
Ja, mit Quetscher auf jeden Fall.
Jok Quetschenpower.
Jok Quetschenpower heißt der. Auch ein mir unbekannter Interpret, muss ich zugeben, als DJ. Also du erweiterst hier meinen Horizont, Mr. Pink. Der macht so Sprechgesang mit Akkordeon. Mhm. Akkordeon finde ich natürlich geil als Serbe. Ja, ist ja in jedem zweiten Song. Klar. Kommt ja so eine Ziehharmonika vor. Mhm. Aber die Kombination zwischen Sprechgesang und Akkordeon ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ist jetzt nichts, wo ich mir eine CD kaufen würde, muss ich zugeben. Und er hat mir erzählt, dass der Typ hier Taxi fährt in Berlin. Fand ich auch interessant. Mhm. Also entweder ein Hobby von ihm oder es hat in der Karriere noch nicht so hundertprozentig geklappt.
Taxifahren oder die Musik?
Na, Taxifahren, ja. Na, jetzt hier.
Wenn Taxifahren jetzt ist das Hobby?
Nein, Musik.
Ja, eben.
Wenn er jetzt eine ausverkaufte Worldtour so vor sich hätte, dann würde er wahrscheinlich nicht mit dem Taxi in Berlin durch die Gegend fahren.
Deswegen dachte ich so, wer macht denn, ja, hobbymäßig fahre ich Taxi.
Kann sein, ja. Mhm. Entspannt mich.
Genau, vor allem in Berlin. Na gut.
Das sind die Samples, aber auch mal ganz cool, wieder so ein bisschen so.
You're a sweet, sweet whore.
Nee, den wollte ich gar nicht drücken.
In deinem Alter sollte man sich nicht so viel Sorgen machen, ist nicht gut für die Gesundheit.
Das ist halt so diese typische Italo-Western-Synchro, so. Die finde ich schon geil. Also, hier kann ich schon wirklich verstehen, wenn man sich die Filme nicht im Original anguckt, sondern auf Deutsch. Es hat so ein bisschen was Angeschnoddertes, nicht ganz so übertrieben schnodderig wie bei Bud Spencer und Co., aber schon so ein bisschen Schnodder-Synchro.
Stimmt ist schon, ja. Geil. Tja, also, Django.
Ja.
Oh, Django. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Gerade im Vergleich zu Wonka. Mhm. Ich habe diesen Film vor 3 Tagen geguckt. Digga, ich pfeif's die ganze Zeit vor mich hin. Ich sing's die ganze Zeit vor mich hin. Dieses fucking Django-Lied ist so eingebrannt.
Das ist ein größerer Ohrwurm als bei Wonka, sagst du, die Songs.
Naja, aber hallo. Ja. Nur dieser eine Song.
Ja,
also gerade hier diese Titelnummer. Meine Fresse, ey.
Ja, Sergio Corbucci. Wieder Regie und Story von ihm. Mhm. Und wer Italo-Western mag, wird an diesem Namen nicht vorbeikommen, weil von ihm hatte ich ja ein paar, gerade mit Franco Nero im Zentrum. Mercenario und so und ist auf jeden Fall ein großer.
Ja, deswegen ja spannend, dass Enzo Barboni hier DOP war. Das haben wir neulich erwähnt, als wir eben einen Bud Spencer und Terence Hill Film hatten.
Ja.
Wo er Regie geführt hat und hier war er für die Kamera zuständig. Schon geil.
Korrekt.
Ja, basiert aber halt auch, wenn du so willst, auf Yojimbo. Lose zumindest. Deswegen, ja. Also der Yojimbo-Autor ist in den Credits hier auch mitgelistet. Mhm. Ansonsten haben wir noch 3 Autoren. Mhm. Nee, Quatsch, 8.
Ja, sind eine Menge Autoren.
8 Autoren plus Yojimbo-Autor, also ja. Gibt eine Menge. Und Sergio Corbucci, der den inszeniert hat, von dem wollte ich ja tatsächlich mal hier The Great Silence sehen, mit Kinski. Mhm.
Den habe ich auch noch im Schirm. Leichten Pflaster in seinen Weg ist das, oder?
Boah, weiß ich nicht. Nee.
Ist das nicht der?
Nee, Leichenpflaster in seinen Weg war doch auch ein Western.
Ja,
auch nicht.
Das war der Western.
Nee, ich glaube nicht.
Achso, ich dachte, das wäre jetzt der Originaltitel vielleicht von dem.
Ich glaube nicht.
Schmeiß mal mit Originaltitel um. Ich dachte, das wäre jetzt der mit Kinski und so. Ja. Weil der ist definitiv auch von Kombuchi, glaube ich. Kann auch sein, dass ich jetzt hier Scheiße erzähle.
Ja, doch, kann sein, dass das der ist. Ja.
Reden wir vom gleichen.
Ist nur was dann, ja.
Okay, ja, dann reden wir vom selben. Den habe ich im Regal tatsächlich. Habe ich mir irgendwann mal gekauft.
Mal gucken, der heißt im italienischen Original auch so. Das wäre echt komisch, wenn der auf Deutsch Leichenpflastern seinen Weg heißt.
Na, das würde mich jetzt nicht wundern.
Das nee, aber du hast recht, das ist der. Ja.
Das ist der Film, oder? Mhm. Gut.
Schon, warum denn nicht Die große Stille? Also,
naja, weil Die große Stille so nach Arthouse-Drama klingt und sie soll ja schon ein bisschen reißerisch klingen.
Mhm. Na gut.
Für den deutschen Markt.
Den wollte ich eben auch mal sehen.
Ja, da kannst du mir Bescheid sagen, wenn du vor mir dran sein solltest und umgekehrt. Also.
Okay.
Den habe ich auch schon.
Mhm.
Haben wir dann beide auf der Watchliste. Bevor wir in die Story reingehen, wollte ich dich mal fragen, weil für mich war es so ein Aha-Moment oder so eine gewisse Spannung, die sich am Anfang so durchgezogen hat, weil ich nicht wusste, was in dem Sarg ist.
Mhm.
Und damit wird er gespielt.
Total.
Und ich habe mich gefragt, ob wir das verraten sollten in der Inhaltsangabe, was da letztendlich drin ist, weil ich glaube...
Brauchen wir nicht.
Nee, ich glaube, es würde ein bisschen Spaß wegnehmen, wenn wir da, wenn wir erzählen, was da drin ist, weil ich mich das schon gefragt habe und dann mir selber gesehen habe, eigentlich wäre es kacke, wenn man das in der Inhaltsangabe irgendwie rausposaunt.
Ja, zumal...
Muss
das
ja nicht.
Ist für die Figur und den Look und das, was er damit ausstrahlt, halt schon auch hammerwichtig. Also gerade, dass man es am Anfang eben nicht weiß.
Ja,
weil
das stimmt.
Wir sind hier an der amerikanisch-mexikanischen Grenze, wie so oft im Western.
Mhm.
Und vor allem halt auch in anderen Adaptionen, weil das ist ja, finde ich, halt auch einfach Clint Eastwood oder eben Yojimbo. Und wir sehen Django, Franco Nero, wie er in noch einer Unionsuniform.
Die schon ziemlich abgefuckt aussieht.
Total runtergerockt, dadurch den Schlamm einen Sarg hinter sich herzieht.
Mhm.
Alter, das ist halt schon so eine gottescoole Figur, bevor der irgendwas gemacht hat.
Ja, das ist super ikonisch. Und Franco Blue Eyes Nero mit seinem Sarg und seinen Schusskills ist natürlich legendär. Und das ist halt das Ding. Ich wusste halt, ich weiß, wie er aussieht und ich weiß, dass er diesen Sarg hinter sich herzieht. Aber mir fiel halt auf, dass ich nie mitbekommen habe, irgendwo links und rechts, was da drin ist. So.
Mhm.
Das habe ich halt nicht irgendwie gespoilert bekommen. Ganz geil.
Ja. Ja, und der ist halt wirklich zu Fuß unterwegs, zieht diesen Sarg hinter sich her und dann kommt er da durch den Schlamm an einen Ort, wo Maria gerade getötet werden soll.
Mhm.
Von so ein paar fiesen Burschen. Mit denen macht er dann echt kurzen Prozess.
Da kommen andere fiese Burschen.
Ja, ja gut. Das ist aber halt eben auch hier wieder das Yojimbo-Ding. Wir haben also einen kleinen Ort, wo es zwei rivalisierende Gangs gibt. Django kommt da rein, hat diese Frau befreit und nimmt sie jetzt mit beiden Parteien auf. Und bei der einen Partei sind es halt eben auch ehemalige konföderierte Soldaten, vor allem da eben der Major Jackson und seine Bande von Rassisten, die auch alle irgendwie mit roten Kapuzen rumrennen und Masken und so.
Mhm.
Und auf der anderen Seite der mexikanische General Hugo Rodriguez und seine Revolutionäre, die halt sagen, wir können nicht zurück nach Mexiko, wir müssen hier unser Ding machen. Und dadurch, seitdem die beiden Parteien sich bekriegen, ist in dieser Stadt eben auch das Leben total runtergekommen. Es gibt eben eigentlich nur noch diesen einen Saloon/Puff, wo der Betreiber mit seinen Ladies mehr schlecht als recht über die Runden kommt, weil die halt dann als Kunden diese beiden Parteien haben und auch mit beiden Parteien so den Deal haben, dass das so ein neutrales Land ist. Und da marschiert jetzt Django ein mit der befreiten Lady und bringt damit natürlich den Konflikt schon nochmal hart ins Rollen. Erst recht, weil er sich dann eben entscheidet, da von beiden Seiten irgendwie Leute umzubringen. Primär natürlich auf der Seite von Major Jackson. Und das finde ich halt schon auch geil, wie der Film oder wie Django selber komplett drauf scheißt, dass er damit den Leuten, die er angeblich befreien will, die komplette wirtschaftliche Grundlage nimmt. Also das ganze Business von denen, die da noch leben, basiert ja darauf, dass es diese Parteien gibt.
Ja.
Das ist die Kundschaft. Und er will da einfach mal alle aus dem Weg räumen und scheißt halt komplett drauf, dass er damit die Existenzen von denen gefährdet. Aber das ist halt auch so, der Film, also damit befasst er sich halt mal so gar nicht. Weil es geht halt darum, dass Django da jetzt die Parteien irgendwie gegeneinander ausspielt oder eben dann mit seinen Skills, weil er ist dann doch ziemlich schnell mit dem Revolver unterwegs, dass er da aufräumt. Ja, als Maria haben wir Loredana Nusciak und Major Jackson wird von Eduardo Fajardo gespielt. Und das war der Start von
Klaus-Jürgen Wusso.
Was?
Ich dachte, das wäre Klaus-Jürgen Wusso auf den ersten Blick.
Der Major Jackson?
Major Jackson, ja. Hat ja. Das schon gewisse Ähnlichkeit. Ich
das
so,
ist geil.
Okay. Weiß, wer nicht das erste Mal ist, ein deutscher Schauspieler damals, der zum Western auftaucht. Insofern dachte ich, okay, ihn hatten sie auch, aber dann dachte ich, nee, ist er nicht.
Hm. Nee, was ich sagen wollte, Django war der erste von ein paar Teilen, die das Ding dann Wolle genommen haben und den Erfolg des Films, weil es dann eben auch inoffizielle und oder halt Filme gab, die fälschlicherweise mit Django betitelt wurden. Ohne Ende. Und in Deutschland hat dann sowieso fast jeder Film mit Franco Nero den Zusatz Django irgendwas, auch so wenn es überhaupt nichts damit zu tun hatte. Schon lustig.
Ja, haben sie schon Wolle genommen und auf jeden Fall vermarktet.
Ja, im Ursprung, wirklich, das hatte ich nicht auf dem Schirm, Django wirklich halt kommt von Django Reinhardt.
Ja, stimmt, von dem Jazzmusiker.
Mhm.
Richtig.
Das ist schon krass, wie die mit diesem Film diesen Namen halt komplett neu eingefärbt haben und das jetzt einfach sprichwörtlich für eine bestimmte Sorte Western ist.
Ja.
Ja, wie fandst du das?
Ja, fett.
Ist geil, oder?
Voll meine Baustelle. Der ist blutig, also hier werden Ohren abgeschnitten, du hast einen hohen Bodycount. Der war ja auch in England bis 93 verboten, also die ganze Zeit. Da durfte der gar nicht aufgeführt worden.
Der hat auch immer noch kein Rating, also deswegen, ja.
Und du hast gerade bei dieser Schlägerei mit dem Mexikaner im Saloon, hast du so eine ganz wilde Kamera. Und was ich ja mag...
Ja, die fand ich ein bisschen schwierig.
Naja, ich mag das, weil ich finde diesen Spaghetti-Western geil, dass die so offensichtlich unperfekt sind. Die schauspielerischen Leistungen sind unperfekt. Du hast teilweise so, die Bösewichte sind oft so Comic Reliefs fast schon, also total überzogen von Charakteren. Die Dialoge und die Frauen, wie sie spielen, ist alles so ein bisschen too much. Er ist halt viel zu cool. Franco Nero bekam ja einmal den Rat, irgendwie in einem Western gibt es nur zwei Gesichtsausdrücke, einmal mit Hut und einmal ohne Hut. Das hat er beherzigt und hat das auch so umgesetzt. So ultra cool, weißt du. Und viele... viele, warte mal, jetzt fehlt mir das Wort, Alter. Wenn du so Fehler hast im Schnitt.
Anschlussfehler?
Viele Anschlussfehler, definitiv. Mhm. Also wenn du da jetzt genau hinguckst und weiter merkst, okay, alles klar, der steht ganz woanders, als er vorher stehen wollte. Und aber ich mag das total, dass diese Filme halt irgendwie dieses...
Ja, aber ich finde gerade mit diesem Stilmittel...
Unperfekter haben.
Mit dieser wilden Kameraschwenk, also was ja die POV von dem Major sein soll. Mhm. Oder mit dem Major prügelt er sich da? Nee.
Nee, er prügelt sich nicht mit dem Major, er prügelt sich mit seinem Henchman. Von dem Major.
Ach genau, stimmt. Das war hier der eine. Da haben wir dann diese wilden Kameraschwenks auf die umstehende Meute. Und das ist ja, zum Teil passt das hinten und vorne nicht zu der Bewegung. Das ist halt einfach schlecht geschnitten, weil es als Stilmittel so finde ich es per se nicht komplett scheiße. Ich finde es nur schlecht eingesetzt.
Mhm.
Das ist aber diese eine Sequenz. Also das finde ich völlig zu vernachlässigen.
Ja, ich fand's flashig. Also klar sehe ich, dass die nicht perfekt inszeniert worden ist, aber das zeigt mir wieder, das ist kein Hollywood-Western, sondern es ist halt...
Ja, und ich finde aber auch schauspielerisch, finde ich nicht, dass das hier größer oder schlechter als irgendwelche Hollywood-Western ist. Im Gegenteil, mir ist hier schauspielerisch wenig negativ aufgefallen. Aber natürlich hast du recht, dass die Figuren halt Abziehbilder sind, alle durch die Bank weg, natürlich. Und klar, das ist halt auch wahnsinnig Trope belastet, dieses ganze Ding. Der mexikanische General, der kann keinen Satz sagen, ohne anschließend seine fiese Lache dran zu hängen. Das gehört halt irgendwie dazu.
Du siehst halt in der ersten Szene, dass man dem nicht trauen kann, so, weißt du?
Ja, ja.
Auch wenn er mit ihm befreundet ist und ihm das Leben gerettet hat und so.
Aber dass der dann eben völlig immer wahnsinnig unmotiviert drauf loslacht und so, das sind halt dann auch eben solche Figuren, wie sie halt gezeichnet sind. Da werden schon eine Menge Klischees bedient. Aber das Ganze kommt halt irgendwie geil rough rüber, finde ich.
Ja.
Finde, der Film hat wahnsinnig viel Style.
Ja, hat er definitiv. Ich meine, Franco Nero ist ja irgendwie vierte oder fünfte Wahl gewesen. Die haben ja vorher verschiedene Schauspieler gefragt, die da irgendwie die Hauptrolle spielen sollten.
Das ist absurd, ne?
Und das ist eine Rolle gewesen, weißt du? Also das war reiner Zufall, dass der dann irgendwie zum Schuss gekommen ist. Der war ja beim Dreh, war der 23 oder 24?
25, glaube ich, aber ja, noch super jung.
Ja, 25 war er beim Release, aber beim Dreh hat er, glaube ich, mal im Interview gesagt, er war 23, 24 und die haben ja die Falten um die Augen und so weiter, haben sie ihm so reingeschminkt, damit er ein bisschen älter aussieht, hat sich halt einen Bart wachsen lassen, damit es reifer wirkt.
Ja.
Ansonsten war der viel zu viel Babyface hier, um hier diesen Pistolero darzustellen und so. Und ja, viele Sachen wurden halt so on the fly halt irgendwie für diesen Film umgesetzt, weil das fand ich auch, das hätte man heute wahrscheinlich anders formuliert, aber ich habe ein Interview mit dem Drehbuchautor gesehen. Und er hat halt gesagt, dass die Statisten und die Schergen von dem Major...
Weißt du, mit welchem der Autoren?
Ich kann jetzt nicht sagen, wer von denen es war. Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber ich habe mir jetzt nicht den Namen gemerkt. Und der hat halt wortwörtlich in seinem Interview gesagt, dass die Statisten halt Schrott waren.
Hm.
Dass die praktisch, weil die waren bei großen Produktionen die richtig guten Statisten und die mussten halt mit dem Schrott vorlieb nehmen, der dann noch übrig geblieben ist. Er meinte so wortwörtlich Midgets, Zahnlose, das waren so seine Beispiele, so von den Statisten, die er gekriegt hat. Also kam er auf die Idee, dass es viel cooler aussieht, wenn er diese Zahnlosen versteckt, indem er so rote Masken aufsetzt, weißt du,
so.
Mit diesem. Und das ist natürlich so, wenn du das jetzt so praktisch umdenkst, so, dass man Masken auf hat und durch diese Gucklöcher durchschießen muss, ist das natürlich total bescheuert, weil du ja ein viel eingeschränkt, total eingeschränktes Feld hast. Aber was die Optik angeht, fürs weißt Bild du, wenn die so gut, mit diesen klar. roten Masken ankommen und so weiter, ist das natürlich super ikonisch.
Marschieren halt auf wie der Kuckucksklan, aber.
Richtig.
Finde ich auch so ein bisschen witzig, er erzählt ja von 40 Leuten und dann sieht's halt aus, als würden irgendwie 100 ankommen.
Ja, stimmt. Ist halt auch die Frage, ob er mit den 40, ob er es mit Absicht halt runtergespielt hat, weißt du, damit er sich in Sicherheit wiegt und damit er sagt, ja, mit 40 komme ich klar. Fand ich schon auch ganz geil. Ja, super fett. Geiler Film. Hat mich echt gefreut, ihn mal zu sehen.
Ja, ich fand das auch super.
Franco Nero, mega, mega ikonisch mit dem Sarg und was da passiert und die Ideen, die er hat, hat schon ein ziemliches Schlitzohr. Ende ist geil.
Ey, der Shot am Ende.
Hm.
Wollen wir jetzt gar nicht erzählen, was da passiert, ja, ja. aber einfach optisch. Wie aber geil, auch. Mann. Hm. Ja. Und dann eben echt ein sehr eingängiges Hauptthema.
Ja, aber.
Meine alle. Fresse.
Diesmal nicht Ennio Morricone unterwegs gewesen als Komponist, aber.
Nee.
Trotzdem auch hier wieder geile Musik und so.
Hm.
Bin schon echt Fan von ihm. Subgenre.
Ja, ich mochte den auch echt sehr.
Der Italo-Western. Hm.
Ach, da sind wir beide zu niedrig, oder was?
Du auf jeden Fall. Ich offensichtlich auch. Verdammt. Ja, es ist so. Naja, kommen wir erstmal zu den eigentlichen Punkten. 91 Minuten geht da, ist das im Jahr 66. Dann nenne ich mal die anderen Punkte. IMDb 7,2. Metascore 75. Letterboxd 3,8. Und es ist genau das Gleiche, was du vorhin über Frasier gesagt hast und Seinfeld. Ich kann nämlich die gleiche Punktzahl geben wie The Good, The Bad and The Ugly, weil das ist für mich so der Kingpin. Aber fast. Deswegen 9,5 von mir.
9,5?
Ja.
Okay. Habe ich mich hier 1,5 daneben gesetzt. Das tut weh.
Eventuell kannst du es dir leisten. Wo stehst du?
Bei 9.
Du bei einer 9?
Ja.
Ja gut, dann dürftest du wieder.
Wobei, finden. Jetzt hast du mich gerade auf was gebracht, weil... Na scheiße, nur Yojimbo haben wir nicht in der Liste. Aber mich würde halt jetzt sehr interessieren, wie das korreliert mit A Fistful of Dollars. Ob ich da auch bei 9, weil das muss ja zusammenpassen.
Muss nicht zwangsläufig, aber meistens habe ich immer im Nachhinein geguckt.
Nee, ich habe eben auch nicht geguckt. So, jedenfalls ist das ein Miesen für dich. Das heißt, du hast 2 Miese und ey, ich auch. Unentschieden.
Unentschieden haben wir heute.
Yes, sir.
Okay, das ist ja mal was Neues. Unentschieden haben wir noch nicht, glaube ich, diesen Monat.
Mal was Neues. Ja, was ein fetter Film, ey. Also nochmals vielen Dank an Mr. Pink. Ich habe das sehr gefeiert.
Ja, das war ein guter Pick und wurde mal Zeit, diese Lücke zu schließen. Definitiv.
Okay, aber du warst doch bei einer Handvoll Dollar auch nicht so weit oben, oder?
Ich war bei einer 8, du warst bei einer 8,5.
Okay.
Hier ist es umgekehrt.
Ja, siehst du, eigentlich kann man ja fast nicht, man kann ihn ja fast nicht über dem bewerten, oder?
Es ist Django, Mann.
Ja, aber es ist halt auch eine Handvoll Dollar.
Ja, ist natürlich auch ein fetter Film.
Da würde ich halt eher jetzt rückwirkend eine Handvoll Dollar aufwerten.
Weil du den jetzt gesehen hast.
Ja.
Ja, das macht ja eigentlich auch keinen Sinn.
Na, warum? Die Chronologie geht doch auf, oder?
Ja, weil du Filme einfach rückwirkend anpasst. Obwohl du die Punktevergabe damals so gegeben hast, wie du sie gegeben
siehst
hast,
du,
nur
aber
wegen
das,
dem neuen Film.
Ja, aber das wird halt dadurch irgendwie in ein anderes Licht gerückt.
Echt, ja?
Schon.
Ich kann nicht ändern hier.
Nee, ist alles fein.
Soll ich eine 10 rausmachen?
Nee, ich werde den eh irgendwann nochmal gucken.
Bei mir bleibt das so. Ich stehe mit einer 8 drin und Django dafür eine 9,5 von mir aus.
Aber siehst du schon, ne, dass die beiden, wenn du die miteinander vergleichst, dass Django 1,5 Punkte besser ist als für eine Handvoll Dollar, ist schon hart.
Ja, Problem hätte ich bei The Good, The Bad and The Ugly, weil das für mich ist schon die, der ist schon noch eine Nummer besser als A Fistful of Dollars, aber ist natürlich auch ein fetter Film, also. Für Fans von Italo-Western sind das alles so Massivfilme.
Da sind wir wieder. Das ist halt die Momentaufnahme.
Das ist die Momentaufnahme. Schon immer interessant, wenn ich hier in die Tabelle reingucke. So beim Bearbeiten komme ich hier auf bestimmte Punkte und denke so, Alter, was, wie viel hast du da gegeben und warum hast du da so wenig gegeben? Und wirklich so aus denen abgestraft. Schon immer wieder witzig bei uns beiden.
Tja. Oder um es in Hakans Worten zu sagen.
Show and tell at your joy.
Show and tell. Ein wichtiger Bestandteil, was Filme angeht. Also nehmt euch das mal zu Herzen.
Geil.
Ja.
Großartig.
Die Justice Leech. Da ist er wieder, die Kakerlacke der Gerechtigkeit. Der Hakan, Alter.
Ja, so geil. Ja, liebe Grüße dahin und natürlich auch an Alessandro und wir quatschen über Filme und, nachdem wir jetzt hier die ganze Zeit, hier Filme gepriesen haben.
Auf jeden Fall. Alle anderen Kollaborateure natürlich auch herzlichen Gruß. Und, und
bei den Filmfressen sind wir demnächst auch wieder zu.
Ja, da sind wir auch mal wieder am Start. Wir treiben uns gerade gut rum.
Ja.
Und nächste Episode haben wir wieder einen Gast. Da gibt es keine 2 Episode. Da kommt mein Kumpel Jan Kronauer zu Besuch. Also Brettspielfans dürften was von ihm gehört haben und den hat man noch nicht hier. Bin ich auch mal gespannt auf die Folge. Da reden wir über Happiness als gemeinsamen Film.
Ja.
Für unseren Azubi. Da bin ich auch mal gespannt. Das ist auch ein Film, über den man einiges erzählen kann.
Oh,
und Jan hat sich den eigenhändig rausgepickt und hat gesagt, das ist ein Film, über den wollte er schon immer mal reden.
Finde ich geil.
Den finde ich auch sehr interessant.
Mhm.
Mal gucken, was das wird.
Ja.
Das in der kommenden Episode.
Das wird ein Fest.
Das wird ein Fest, ja, das wird cool.
Alright.
Und am Sonntag? Lady Snowblood.
Oh ja.
Auch nicht schlecht.
Das nächste Tarantino-Vorbild.
Ja, ey, ich habe Django und Lady Snowblood an einem Wochenende gesehen.
Ich
also
auch,
Quentin wäre stolz auf mich. Auf dich dann offensichtlich auch.
Ja.
Schon geil.
Glaube ich auch. So ein bisschen die Quentin-Origin-Story.
Ja, voll. Also
mit den Filmen.
Schon definitiv ein bisschen aufgeholt, was seine Vorbilder angeht.
Ja.
Alright. So, jetzt sind wir durch für heute.
Mhm.
Dann
bis zum nächsten Mal.
Ciao, Kakao.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.